herzlich willkommen bei Familie Dr. Kleist und unserem Podcast darüber Verstaubt und Altbacken. Wir sind angekommen in der 6. Staffel der Serie und wir sind angekommen am 23. Mai 2024. Ein Datum, was besonders ist für alle Leute, die am 23. Mai Geburtstag haben. Wer bei mir heute angekommen ist, ist Konstantin, der mal wieder den Weg zu mir nach Hause gefunden hat und eine Folge mit mir gemeinsam aufnimmt. Darüber freue ich mich sehr. Hallo Konstantin, willkommen.
Hallo, also dementsprechend ist es auch für uns beide ein besonderer Tag heute.
So ist es, ja. Der 23. Mai 2024 wird für immer einen besonderen Stellenwert haben. Das erste Mal seit längerem war, dass wir zusammen aufnehmen. Ich glaube, mindestens ein halbes Jahr oder so.
Boah, wann war ich das jetzt mal? Hier kann es sein, dass ich zur Jubiläumsfolge, zur 50.
Ja, stimmt, dann ist es noch nicht so lang her. Obwohl, ja.
Das sind jetzt, das war noch im Winter.
66 Wochen oder 16 Wochen?
16 Wochen vor 4 Monaten sozusagen. Also ja. Da war es schön, da war gerade so Januar, was ich ja eh immer nicht so gut leiden kann, wo ich da mal vorbeigekommen bin. Aber genau, von daher, dass vielleicht kriegen wir einen Zyklus hin, der ein bisschen, wo es so ein bisschen öfter geht, aber mal gucken. Also für immer mich, wieder ein Highlight.
Für mich ist eigentlich so auch das Online-Aufnehmen mittlerweile wie zur zweiten Angewohnheit geworden. So, okay. Also es ist eigentlich beides schön. Also ich habe gerade schon festgestellt, die Klicks, die sind ein paar weniger, die ich machen muss, wenn wir zusammen aufnehmen. Da ist einfach nur starten und los geht's. Online ist ein bisschen mehr, aber sonst, ja.
Ich dachte, du sagst jetzt, die Klicks sind ein bisschen weniger von den Zuschauerzahlen.
Ach so.
Zuhörerzahlen. Das wäre lustig, wenn man sagt, ja, wenn wir zu zweit aufnehmen, hier bei einem von uns, dann hören weniger Leute zu. Ja.
Der Nachteil ist natürlich, dass ich gerade Knoblauch gegessen habe und du jetzt hier mit mir bei Knoblauchgeruch sitzt. Aber, ja.
Das ist halt das Ding, was so auf dem Sommermarkt so angeboten wird, dann nennt man das.
Ne? Ja, der berühmte Sommermarkt.
Genau.
Ja, wir haben eine neue Staffel Familie Dr. Kleist gesehen, oder die erste Folge. Mir ist aufgefallen, es gibt ein bisschen härtere Sprache. Also ich hatte den Eindruck, es ist ein bisschen mehr Scheiße, Arsch, Verarschen, solche Wörter sind gefallen, die es vorher nicht gab. Also die Konflikte werden etwas schärfer geführt. Was ich aber auch durchaus real finde, also das finde ich nicht unangenehm, aber es ist schon auffällig, weil es davor dann doch immer sehr freundlich war, wie die Leute so miteinander umgegangen sind.
Ja, also man hat das Gefühl, also ich meine, früher sind ja auch gerne mal irgendwie Lehrer oder Direktoren hops gegangen oder sowas. Also das wird es hier auch noch mal geben, kann ich schon sagen, dass so Sprache verwendet wird, die nicht typisch Jugendsprache ist. Aber du hast recht, sieht man auch, lernt man ja auch gleich ganz am Anfang kennen, die Konflikte werden stärker. Und ich finde, also wenn wir gleich in die Folge reingehen, wird man es auch sofort merken, es gibt eine gewisse, also allein schon der Anfang überrascht total beginnt mit was ganz Unüblichem. Und deswegen, man merkt sofort, es ist eine neue Staffel.
Ja, voll. Ich denke zum Beispiel an die Szene, das ist jetzt lang her, aber Klaus Kleist, der Johannes und Christian beschimpft, weil sie das Gelände nicht verkaufen wollen. Und dann sagt er irgendwie, wollt ihr beiden Traumtänzer mir mal erklären, wie ihr das gedacht habt oder so. Mhm. Keine schlechte Beleidigung an dieser Stelle für die Sache an sich, weil er halt meint, sie sind so ein bisschen in ihrer Traumwelt, dass sie glauben, dass es auch so geht, was sie sich vorgenommen haben. Aber hier würde man vielleicht, in der Staffel würde man vielleicht nicht mehr Traumtänzer sagen, sondern Vollidioten oder sowas. Ja. Genau. Ich finde auch voll die neue Staffel, die Vibes der neuen Staffel kommen sehr gut zur Geltung. Ähnlich wie bei Staffel 4 am Anfang, finde ich. Mhm. Ich hatte den Eindruck, die Folge ist durchdacht. Und das hatte ich bei Staffel 4, Folge 1 auch, dass man das Gefühl kriegt, dass die Story lang und breit vorher sich überlegt wurde, bevor man angefangen hat zu drehen.
Ja, also das, jetzt, ich bin auch mal gespannt, es ist ja, habe ich ja schon oft gesagt, ab jetzt kenne ich alles. Und man nimmt wirklich, finde ich, also für mich waren Teile der ganzen Kleist-Staffeln wirklich einfach was anderes. Klar, es ging um denselben Hauptcharakter und es gibt, natürlich ist es alles sehr, sehr parallel und ähnlich, aber es gibt ganz andere Charaktere als an den ersten 4, 5 Staffeln und es gibt eine andere Bildqualität, was einfach mit der anderen Technik zu tun hat, was ich jetzt aber sehr angenehm finde. Und ich meine, klar, es gibt vielleicht eine Clara noch, es gibt einen Paul oder sowas, aber das sind ja, was nach 2, 3 Minuten sofort erkennbar wird, das sind ja nicht mehr die Clara und Paul, die wir in den Staffeln davor gesehen haben. Also man kann wirklich sehr isoliert das Alte vom Neuen sehen. Und ja, ich bin gespannt, wie du so das nach und nach auch im Vergleich einordnen wirst.
Hast du eigentlich, als wir angefangen haben, Clara zu sehen, warst du überrascht, dass es auch als kleines 5-jähriges Kind dieselbe Schauspielerin war? Oder wusstest du
das? Ich wusste. Also das war mir irgendwie bewusst. Ja, das fand und finde ich aber auch total gut.
Ja.
Also das ich meine, wir hatten ja schon festgestellt, also Christian bleibt immer gleich und Clara bleibt und immer Lisa. Gleich und Lisa, genau.
Ja. Und Figuren, die wir auf dem Weg sozusagen aufsammeln. Aber zum Beispiel, hier hatten wir ja auch wieder zwei Umbesetzungen jetzt von Paul und von Lauri, der Freundin von Clara. Lauri fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht, aber bei Paul ist es schon auffällig. Und das lässt mich halt jetzt noch mehr wertschätzen, dass Clara wirklich und auch Lisa seit Kindesbeinen an die gleiche Schauspielerin ist. Und eben auch, wenn die Rolle älter wird, sie wird älter, aber es passt immer noch und sie hat immer noch Zeit, steht immer noch zur Verfügung.
Ja.
Also das ist schon cool, wenn man das wirklich auch so sieht, also auch eine Entwicklung bei der echten Person sieht.
Ja, das stimmt. Das hatten wir auch schon bei der letzten Folge mal festgestellt, ja. Dass sozusagen es da auf jeden Fall auch schauspielerische Entwicklung gibt. Und mal gucken, wie wir das in dieser Staffel bewerten.
Ansonsten habe ich natürlich auch gleich neue Vorspannbilder gesehen. Im Vorspann sehen wir zwei neue Namen. Einmal Julian König, der ist jetzt der neue Paul, ist nicht wirklich viel älter als der alte Paul, hat aber die Haarfarbe geändert.
Ja, das stimmt.
Gut. Und wir sehen Tom Radisch, hoffe ich spreche den Namen richtig aus, den ich irgendwie auch, glaube ich, im Zusammenhang mit Synchron mal gelesen habe, den Namen. Aber es wäre zu viel gesagt, dass ich ihn kenne, aber irgendwie ist mir der Name ein Bekannter. Aber den sehen wir, glaube ich, in der Folge jetzt noch nicht, es sei denn, ich habe ihn übersehen.
Nein, den wirst du nicht übersehen, sobald er vorkommt.
Okay. Und wir sehen natürlich auch eine Vorspannszene, wo die Tür sich öffnet und Bernd und Inge sehr eng beieinander stehen. Und leider, oder zum Glück hatte ich noch nichts gegessen heute, bevor ich die Folge geguckt habe, sonst wäre das wieder auf meinem Bett gelandet. Ja, sonst...
Ich würde sagen, lass uns starten, lass uns in die Folge gehen, oder?
Ja, fangen wir an mit der Folge 1 der 6. Staffel.
Du willst jetzt den Namen wissen?
Ich will den Namen wissen, weil ich ihn nicht aufgeschrieben habe.
Neuanfänge.
Nee, aber so ähnlich. Ich glaube, Zeitenwende oder so.
Ah, ja, Zeitenwende, ja.
Ja. Zeitenwende. Zeitenwende, haben wir doch gesagt, ne?
Ja, genau.
Wir beginnen sehr ungewöhnlich mit einer fast collagenartigen Szene mit Zeitlupe nachts im Regen. Allein schon Regen ist ja ungewöhnlich in Eisenach.
Absolut, ja.
Und Christian ist mit einer Patientin, die auf der Trage liegt, auf dem Weg in den Krankenwagen. Der Freund fährt mit Christians Auto hinterher, weil er hat kein eigenes Auto, aber darf auch nicht mitfahren. Und an der Klinik oder auf dem Weg zur Klinik hält dann der Krankenwagen aber an. Christian steigt langsam aus dem Krankenwagen aus, immer noch alles in Zeitlupe. Und wir hören eine Nulllinie. Also die Patientin ist gestorben. Ja, starker Kontrast zu den sonstigen gemütlichen Anfangsszenen in der Villa, die wir eigentlich fast in jeder Folge hatten, seit Staffel 1. Und dann kommt die Einblendung einige Tage zuvor. Hier habe ich mich erinnert, das ist ein Stilmittel, was ich früher sehr viel gesehen habe. Dass man irgendeine dramatische Szene zeigt, der Tod eines Hauptcharakters oder so, und dann zeigt man 24 Stunden vorher und dann zeigt man den Weg dahin. Allerdings muss ich sagen, früher heißt in meinem Verständnis 2004 bis 2010. Diese Folgen sind ja jetzt hier veröffentlicht 2016, also man ist mal wieder zu spät dran eigentlich, um dieses Stilmittel zu zeigen. Also wir bleiben sozusagen dem Stil treu, verstaubt und altbacken. Also etwas Oldschool-Stilmittel hier schon wieder für die Zeit.
Wie findest du das Stilmittel an sich?
Ich finde es sparsam eingesetzt okay.
Ich finde es hier nämlich nicht unbedingt notwendig. Also ich mag es, weil es wirklich was Neues ist. Aber an sich ist es doch so, dass die ganze Story du auch erzählen könntest, ohne dass sie eine dramaturgische Wendung oder einen anderen Schliff hätte, oder?
Also ich kenne es auch eher so, dass man was erfährt, was man vorher nicht wusste, wenn man wieder an die Stelle ankommt. Also, dass man diese Szene sieht, wie jemand stirbt oder so, und dann kriegt man den Kontext geliefert, und wenn man wieder an der Stelle ankommt, gibt's eine Sache, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat, die den ganzen Kontext nochmal verändert oder vielleicht nochmal zeigt, dass die Figur doch nicht tot ist oder dass die Figur nur die Zwillingsschwester war oder irgendwie sowas.
Ja.
Das hat hier gefehlt. Also, wir kommen wieder an die Stelle an irgendwann. Genau. An der Stelle an und es ist genauso, wie wir es vorher gesehen haben. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal uns zu der Stelle vorarbeiten. Wir sind dann quasi wieder am Anfang, wie wir ihn kennen, in der Villa, in der Küche. Paul will keine Leberwurstbrote als Pausenbrot. Er will eigentlich überhaupt kein Pausenbrot, weil er sagt, kein Arsch hat heute noch ein Pausenbrot dabei. Er will lieber Geld, dass er sich was holen kann. Aber Christa meint, das gibt er dann nur aus für Süßigkeiten. Und generell, wie redest du eigentlich mit uns? Von wegen Arsch und so. Gibt's heute kein Pausenbrot mehr? Also, ich weiß nicht, wir sind lange raus aus der Schule, aber...
Auch gibt's ganz sicher noch genauso.
Ja. Mal gucken, wenn wir dann Kinder haben, dann geben wir den Pausenbrote mit und dann werden wir beschimpft als Ärsche.
Die gleiche Dialoge, ja.
Clara gibt Paul ein paar Tipps, wie man den Rucksack cooler tragen kann, so mit einem Träger auf der Schulter. Christian meint, aber für seinen Rücken wäre das besser, wenn er ihn richtig trägt. Und außerdem fragt er Clara noch nach der Mathearbeit, aber sie flitzt aus dem Haus, bevor da irgendwie das Thema drauf kommen kann. Dann ist Christian im Auto, ruft aus dem Auto heraus Nora an und wartet wegen irgendwelcher Werte aus dem Labor. Und Nora sagt, naja, wird sie gleich haben, und aber kommen Sie bitte bald in die Praxis. Heute ist nämlich Weltkrankschreibetag. Gibt es den wirklich? Weltkrankschreibetag?
Vielleicht mittlerweile eingeführt, aber in dem Fall natürlich nur eine Bezeichnung.
Ja. Und Christian sagt, ja, aber heute ist auch ein Fußballmatch. Und wir sehen ein Wartburgstadion, das es wirklich gibt, habe ich mal kurz nachgeschlagen. Die Heimat des FC Eisenach in der Kreisoberliga Westthüringen. Aber immerhin der FC Eisenach, auch Thüringer Pokalsieger 2014. Und er hört sich im Radio an die dritte Liga der Frauen und fiebert mit. Und wir sehen parallel dazu auch Szenen vom Spiel. Und kurz vor Spielende steht es 2-2. Und die Torhüterin des FFC, genau, der Verein heißt FFC Glück auf Eisenach, fängt einen Ball ab und wird dabei vom Schuh der Gegnerin an der Brust getroffen. Rote Karte für dich, oder?
Ich habe die Szene, müsste ich nochmal in der Review Area sehen, aber sah auf jeden Fall nicht ohne aus.
Also mit voller offener Sohle.
Ich will auch sagen, das ist Minimum Gelb.
Ja. Es gibt, glaube ich, dann auch Freistoß, denn im Gegenzug schafft Eisenach dann noch den 3-2 Siegtreffer in der 90. Minute und damit den Klassenerhalt. Ich finde ja sympathisch, dass sie einen Verein zeigen, der am Ende der Tabelle ist und den Klassenerhalt feiert.
Ja.
Das ist dann nicht irgendwie süß.
Das stimmt.
Anstatt jetzt zu behaupten, hier gibt's jetzt voll das geniale Frauenteam, was jetzt hier irgendwie alle Pokale wegballert, irgendwie finde ich das irgendwie ganz cool.
Ja.
Und der Name des Vereins, den fand ich ganz interessant, weil Glück auf deutet ja so ein bisschen auf so einen Bergbauverein hin. Aber ich glaube, Bergbau in Eisenach oder Thüringen, weiß ich nicht. Also es gibt ja in Aue diesen Bergbau.
Stimmt,
aber
Eisenach ist jetzt nicht so bekannt dafür.
Würde ich jetzt nicht finden. Ich habe mal kurz gesucht nach dem Verein, also den Vereinsnamen genau 1:1 gegoogelt. Da hat Google mir gesagt, ich lese mal vor, es gibt anscheinend keine passenden Übereinstimmungen für deine Suchanfrage. Versuche es mit Wörtern, die auf der gesuchten Seite stehen könnten. Suche also zum Beispiel statt nach wie backt man einen Kuchen, besser nach Kuchenrezepte.
Okay, was zieht man daraus jetzt? Was hast du dann gemacht? Was hast du dann?
Ich habe die Suche dann aufgegeben. Ich habe noch kurz geguckt, auf welcher Verein spielt im Wartburgstadion. Habe dann auch überlegt, wieso sponsert eigentlich immer noch ein Autohersteller aus der DDR ein Stadion? Aber wahrscheinlich ist es nach der Wartburg benannt. Aber das Trabantstadion.
Das wäre eigentlich süß. Bei dem Fußballspiel, du hast doch noch im Kopf, wie Michael einmal im Sommer tagsüber sagt, er möchte noch im Teletext sozusagen, wir ja noch Fußballergebnisse checken.
Genau.
Ne? Und da habe ich dich ja damals schon darauf hingewiesen, dass es nochmal ganz andere Spiele gibt, die irgendwie Relevanz haben in der Region. Und ich finde es ja lustig, dass anscheinend live im Radio ein Spiel übertragen wird tagsüber, also es muss ja auch relativ früh am Morgen sein. Weltkrankschreibetag bedeutet ja, niemand lässt sich um 19 Uhr krank schreiben, sondern es muss ja gegen 8:30, 9 Uhr passieren. Ja. So, das heißt, es muss auch unter der Woche passieren. Und dass da sozusagen ein Meisterschaftsspiel ausgetragen wird.
9 Uhr früh vielleicht.
Ja. 9 Uhr früh, vielleicht ein Wiederholungsspiel oder sowas kann sein. Habe ich das eigentlich richtig im Kopf? Ich habe es gestern mir die Folge angeschaut, dass es da so eine Art Pokal oder sowas auch gibt, den die kurz hochrecken oder so. Kann das sein?
Ist mir jetzt nicht mehr im Sinn, dass sie einen Pokal haben.
Ich muss mal ganz kurz schauen. Eine Sekunde. Es wird nur Champagner, eine Sektflasche wird nach oben, dann habe ich das falsch gesehen. Ja. Was aber ganz lustig ist, dass sozusagen, wobei da kommen wir erst gleich zu, ne, weil es erstmal diesen Schnitt gibt, ne, wir machen.
Ja, wir sind dann erstmal im Albenstandesamt, aber ich meine generell über diese
Fußballszene. Ich kann es ja mal kurz. Was ich lustig finde ist, vielleicht siehst du es, wenn ich es dir zeige, das ist die Zwillingsschwester von Lisa Marie Koroll.
Sieht man voll,
Nara Sophie Koroll, die hat hier die Rolle des, weiß nicht, ich nenne es mal der Einpeitscherin sozusagen, später bei den Gesangs.
Also vielleicht Kapitänin oder so.
Genau.
Ja. Dann sind wir im Standesamt Eisenacht und Lisa und Michael suchen eine Location für ihre Hochzeit. Michael findet die Wartburgen zu sehr wie Disneyland. Ich glaube, das haben wir sogar auch mal besprochen, dass die Wartburg immer so das Klischee, ja. Klischee-Party-Ziel ist für die Eisenacher. Also wir sehen uns hier bestätigt. Und Lisa meint, ein kleines bisschen besonders sollte es doch vielleicht sein. Michael meint, du bist ja bereits eine besondere Frau. Er braucht das Ganze drumherum nicht und sie soll entscheiden. Dann sind wir in einem Tattoo-Studio und wir sehen tatsächlich Clara ein Tattoo bekommen. Dazu später mehr. Und dann kommt Nora zu Christian ins Behandlungszimmer und er hat eine Überweisung gemacht zu einem Arzt, der seine Praxis aufgegeben hat. Und Christian sagt, was, der hat seine Praxis aufgegeben? Dann haben wir ja in Eisenach gar keinen niedergelassenen Radiologen mehr. Und Nora sagt, ja, so sieht's aus. Und Christian meint, da müssen wir die Patientin, um die es jetzt hier nicht gehen soll, in die Klinik überweisen.
Also Thema Ärztemangel jetzt. Das genau. Das ist, glaube ich, einfach, eigentlich ist das ja das Überthema der Folge sozusagen.
Ja, ist eigentlich auch eine Folge mit Aussage, sage ich mal, in der Hinsicht. Ja. Ja. In der Schule bekommt die Klasse von Paul einen Test zurück, der laut dem Lehrer katastrophal verlaufen ist. Der Lehrer sagt, in seiner ganzen Zeit hatte er es erst dreimal, dass er eine 1+ in Physik vergeben hat, aber Paul ist so einer. Und weil der Test so katastrophal war, sagt er, man hört es nur noch ganz bisschen, es ist leicht zu überhören, weil die Kamera ist auf Paul und der Ton geht so in den Hintergrund, aber er ist noch zu verstehen und er sagt den schönen Satz, darum wird es jetzt Zeit, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das euch weitgehend unbekannt ist, Arbeit. Was ist Arbeit?
Das habe ich auch noch mitgehört und dachte, das wäre so eine Art, also ich finde diesen Lehrer pädagogisch schon irgendwie relativ traurig. Ich finde es auch nämlich immer nervig, wenn, also für alle Beteiligten, wenn eine Person so hervorgehoben wird von den Leistungen. Also erstmal finde ich...
Positiv und negativ eigentlich.
Oder? Positiv und negativ, ja. Genau. Also erstmal muss ich sagen, geht meine Arbeit niemand anderen etwas an. So, ich fand das schon immer bekloppt, wenn Leute irgendwie gesagt haben, hier Martin 2+, Konstantin 4-. Das geht einfach niemandem was an. Und dass er natürlich in dem Fall so ein bisschen dann die Schreberrolle bekommt, wie man auch gleich sehen wird, so auch von den Mitschülern, was natürlich dann negativ ist, das ist bekloppt. Und dann erstmal den Leuten damit zu kommen, dass sie sich ja mit Arbeit nicht auskennen.
Leuten, die 6 sind oder die, so.
Genau, also völlig, völlig bescheuert.
Wir hatten mal einen Lehrer, Herr Falk, ich sag seinen Namen ganz bewusst, der die Tests, sag mal, nach Note sortiert ausgeteilt hat. Also so.
Das ist aber unangenehm. Ja,
okay. Also die Besten haben zuerst bekommen und die Schlechtesten halt am Schluss.
Okay.
Und auch mit, so wie du sagst, also... Ich glaube, kann sogar sein, mit nach vorne kommen. Also hier kann jetzt jeder sich den Test abholen. Julia, Carmen, oder keine Ahnung. Ja. Und dann, je länger man nicht aufgerufen wurde, desto schlechter war die Note. Und ich weiß noch, bei den ersten 3 Leuten, die aufgerufen wurde, da hat, und dann als alle das System kapiert haben, was er macht, Riesenproteste. So. Machen Sie das nicht? Und so. Also sage ich einen Aufschrei wie auf dem Fußballfeld. Ah, so.
Okay. Ja. Okay. War das in deiner Gymnasialzeit oder Grundschule?
Gymnasialzeit.
Gewünscht, im Grundschule hat es noch keinen.
Ja. Ja. Okay. Und er hat dann quasi ähnlich wie ein Fußballschiedsrichter mitten in die Proteste hinein einfach seinen Stiefel weiter. Das okay. War wirklich ein erstaunlicher Typ. Herr Falk. Ja, genau, also in der Klasse, die anderen Schüler, hast du schon gesagt, sind neidisch auf Paul und nennen ihn heimlich Streberchen. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, interessant, dass Paul offenbar braunhaarig geworden ist. In der letzten Staffel waren ja seine Haare durchaus auch mal sehr prominent blond und nach oben gestylt. Und jetzt hat er so eine braune...
Aber jetzt gar nicht, also normalerweise kommt die Entwicklung ja etwas später, aber ich meine, dass Haare schneller dunkler werden. Ich meine, ich hatte früher auch blonde Haare. Du wahrscheinlich auch, oder als Kind? So die ersten Haare.
Vielleicht auch wirklich blond. Als Säugling oder so.
Okay.
Ja, also er war ja vorher schon 6 oder so. Ich glaube, er war am Anfang der Schulzeit.
Ja, das stimmt. Ja.
So, also die Frauen des FFC Glück auf Eisenach feiern den Klassenerhalt. Die Torhüterin Silvia muss sich kurz setzen, weil, und ich glaube, das hat sie wirklich so gesagt, die Bitch hat mich voll erwischt.
Ja, stimmt. Die hat echt auch da wieder, wie du es vorhin gesagt hast, die Worte werden härter.
Und die Trainerin, der Trainer, der auch gleichzeitig ihr Freund ist, fragt, ob alles okay ist, ruft seinen inneren Luis Rubiales hervor. Wenn du verstehst.
Ah, ja. Ja, das war, glaube ich, letzten Sommer, oder? Bei der Frauen-WM.
Ja.
Ne? Ja, schlimme Geschichte. Ja.
Aber das Bild ist ja durchaus ein ähnliches. Also die beiden sind zusammen, darum ist es nicht ganz so wild. Aber das war ja damals so bei Luis Rubiales. Die Spielerinnen von Spanien hatten den Pokal gewonnen und er hat dann mehrere quasi als Präsident des Verbandes dann abgeknutscht.
Ja.
Und ihnen eben Küsse auf den Mund gegeben. Und das macht er hier halt auch, aber wie gesagt, sie sind zusammen. Wobei das nie thematisiert wird so richtig, ne? Also ich meine, dass der Trainer mit einer seiner Spielerinnen zusammen ist,
ja, ich ist schon ein interessantes... Eigentlich sehr, ja, ja, ich habe es mir auch irgendwie... Ich meine, es soll ja auch später sozusagen die Story sein, dass er dann auch klar die Begleitung ist und so. Aber man hat auch das Gefühl, dass sie es eigentlich nicht möchte sozusagen in diesem Kontext, ne? Also von daher so ganz astrein war die Aktion auf jeden Fall nicht.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es nicht möchte, weil sie so ähnlich wie Lisa ja hier in ihrem... Berufsfeld ist, also ja, auch wenn vielleicht
in einem kompetitiven Umfeld,
ja, auch wenn dritte Liga Frauenfußball vielleicht jetzt kein Beruf ist in der Hinsicht, aber sie ist sozusagen nicht als Freundin da, sondern sie ist als die Torhüterin des Fußballclubs da. Ja. Deswegen dann hier abgeknutscht zu werden, ist vielleicht was sie nicht will. Und ja, sie ist ebenfalls auch ganz schnell, als er sie küsst, dann so, na, lass uns weiter feiern. Also, wenn ob gewollt oder nicht, es ist auf jeden Fall da irgendwie reinzulesen. Ja. Clara kommt nach Hause, Anna bemerkt das Pflaster auf ihrer Schulter von dem Tattoo, aber Clara meint, das ist nur ein aufgekratzter Pickel und geht nach oben und übt Bass. Irgendwo zwischen zwei Staffeln hat sie angefangen, E-Bass zu spielen, aber cool, warum nicht? Und später räumt Lisa die Spülmaschine aus, Christian kommt dazu, fragt nach, wie es auf dem Standesamt gelaufen ist. Lisa sagt, sie hat sich das alles anders vorgestellt, sie braucht keine Kutsche, sie braucht kein weißes Brautkleid und kein Schloss, aber... hat es sich einfach romantischer vorgestellt und für Michael scheint es nur ein Verwaltungsakt zu sein. Es interessiert ihn nicht, wo wir heiraten, wen wir einladen. Für ihn ist es einfach alles lästig. Christian meint, vielleicht ist der Zeitpunkt einfach blöd. Er ist kurz davor, Chefarzt zu werden, vielleicht hat er andere Sachen im Kopf. Ja, meint Lisa, diese anderen Sachen, die er neben dem Chefarzt werden im Kopf hat, sind sie und die Hochzeit. Christian sagt, Männer sind einfach anders und Lisa muss darüber ein bisschen lachen. Christian verspricht, am Tag der Hochzeit wird er, also Michael, der stolzeste Mann auf der Welt sein, nach ihm, also nach Christian. Und kurz wird erwähnt, dass Lisa eine Mail von Inge und Bernd bekommen hat. Sie sind gerade auf Honduras und Guatemala und kommen nicht. Also Inge und Bernd sind gemeinsam auf Weltreise.
Und was hast du da fandst du das denn auch eine etwas, also ich meine, was hast du daraus für einen Schluss gezogen?
Es ist immer noch offen genug, ne, dass man, weil sie sind jetzt auch im Vorspann nicht händchenhaltend oder küssend zu sehen, sondern sie sind nebeneinander stehend zu sehen, wo man das Gefühl haben könnte, sie sind vielleicht auch einfach nur irgendwie Freunde oder irgendwie so eine Zweckgemeinschaft, weil ältere Leute nicht mehr zusammen, nicht mehr allein irgendwie eine Weltreise machen. Mhm. Ich finde diese Vorstellung einfach so unangenehm. Ich weiß auch gar nicht, warum, dass die beiden zusammen sein könnten. Also, nein, also es...
Warten wir es ab.
Ja, muss ich wirklich nicht sehen. Später kommt Christian dazu Anna ins Schlafzimmer, die hat die Dokumente oder hat noch Dokumente auf dem Bett und reagiert sehr empfindlich, als er sie einfach zur Seite schiebt und sagt, sie hat morgen einen Termin beim Bauamt und muss hier noch einen Antrag querlesen. Und Christian kommentiert, war das früher auch so, dass es nur um Arbeit, Karriere und Geld ging? Und Anna fragt ihn, ob sie gerade Zeugin einer beginnenden Midlife-Crisis wird. Nein, sagt Christian, es geht nicht um ihn, sondern es geht darum, dass Menschen so viel Zeit damit verbringen, das Leben zu planen und gar keinen Freiraum mehr haben fürs Leben selbst. Selbst Anke, selbst Paul, Lisa, Michael. Und was ist mit Clara, fragt Anna. Naja, Clara träumt ein bisschen zu viel in den Tag rein, sagt er. Aber es ist immer noch lieber als das hier, deutend auf den Papierberg auf dem Bett. Anna meint, er weiß ja nicht, was er will. Und Christian sagt sehr erotisch angehaucht zu ihr, während er ihr tief in die Augen schaut. Ich weiß genau, was ich will. Sehr subtil.
Ja, das Lustige ist, dass Christian in diesem Dialog wirklich nicht so richtig weiß, was er will. Und es so ein bisschen absurd ist, weil bei ihr ist es nun mal so, dass sie ja einfach nur jetzt was für die Arbeit checkt. Etwas, was er auch tut. Und eigentlich wirft er den anderen nur vor, dass sie mehr und mehr so werden wie er. Dass die Arbeit total wichtig ist. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass es bei Anna gerade um Karriere oder um Geld geht, sondern erstmal ist es nur die Arbeit. Also sie sagt ja nicht, ich mache das, um ganz viel Geld zu bekommen oder sowas, sondern erstmal hat er nur irgendeinen Antrag vom Bauamt oder sowas. Genauso wie Christian manchmal abends seine Anrufe bekommt. Mhm. Und daraus schließt er irgendwie, alle anderen wären zu ernsthaft und wären nur noch mit Planen beschäftigt, was sie ja in dem Moment gar nicht ist. Sie ist doch in dem Moment einfach nur mit ihrer Arbeit beschäftigt. Also seine Vorwürfe finde ich absolut unzutreffend und inkonsistent.
Es ist allerdings schon so, dass ich auch keine Arbeit mit ins Bett nehmen würde, glaube ich. Es hat einen Laptop oder so, aber so Papierzettel überall auf dem Bett zu verteilen.
Ich mag es auch überhaupt nicht. Bei mir gibt es auch eine strikte Trennung, aber er nimmt nun mal sein Handy jetzt auch mit in die privaten Gemächer. Also das ist ja für ihn dann auch ein bisschen mit seiner Arbeit.
Ja. Es ist auch komisch, dass die Szene am Ende so gar nicht aufgelöst wird, dass es diesen Konflikt gibt und am Ende wird es gelöst mit, hey,
ja.
Baby, wie wär's mit uns?
Ja, was wir dadurch natürlich schon geklärt haben, ist, dass sie ja anscheinend bei ihm wohnt.
Das war ja auch in der letzten Folge, glaube ich, ne, die Einladung, zur, dass sie dann zu ihnen...
Ah, stimmt, stimmt, das war ja damals.
Da hat die Familie noch einen Diamant bekommen von mir.
Du hast recht, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ja. An einem anderen Tag ist Silvia dann bei Christian in der Praxis und hat ein Hämatom, also sehr vorbildlich. Sie geht zum Arzt von sich aus.
Sie ist sowieso eigentlich ziemlich, glaubt dem Arzt.
Sie ist nicht so eine, die ganze Zeit sagt, nee, brauche ich nicht. Oder
genau,
so.
Sie ist einsichtig.
Ja. Ja, lässt diese Verletzung untersuchen von der Bitch und, und Christian schickt sie dann zum Röntgen und gratuliert auch nochmal zum Klassenerhalt. Rettung in letzter Sekunde kennt er. Und Silvia sagt, bei Ihnen geht es aber sicherlich um mehr als um Fußball. Und Christian sagt, sagen Sie das nicht.
Das war irgendwie ganz süß, ne?
Es erinnert mich an mein Gespräch damals, als Hertha abgestiegen war zur Saison, welche Saison sind sie abgestiegen? 22, 23. Mhm. Und dann habe ich mich mit so ein paar entfernten Stadionfreunden, die noch da so ein bisschen frustriert saßen in einem entscheidenden Spiel gegen Bochum, habe ich mich noch kurz getroffen im Stadion und habe so ein bisschen unterhalten mich mit denen. Und dann meinte einer von denen so ganz... also es sollte wohl tröstlich sein, aber auch selbst tröstend. Naja, ist ja nur Fußball. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ist halt auch Fußball. Ja. Also es ist halt nicht nur irgendwie Halma oder so.
Ja, das stimmt.
Lisa ruft Michael an, aber der schläft auf der Couch und geht nicht ran. Und da ruft sie stattdessen Anna an. Sie hatte gerade eine Hausgeburt und fragt, ob Anna Rosa die abholen kann. Und Anna sagt, das ist kein Thema. Und nervös legt Lisa auf, denn sie telefoniert mit dem Handy am Ohr. Spannend auch, wenn man daran bedenkt, wie ihre Mutter gestorben ist.
Stimmt, ja, stimmt.
Und wird dann rausgewunken von der Polizei und fährt wieder so einen alten Klapperkasten.
Also furchtbar.
Diese alte Ente hat sie nicht mehr, aber jetzt hat sie irgendwas anderes.
Was... Ganz furchtbar kleines Auto. Ja. Da, allein deswegen hätte ich die als Polizist rausgewunken.
Da ist doch bestimmt kein TÜV. Christian kriegt Röntgenbilder von Silvia gebracht und Christian meint, es sieht alles sehr gut aus, keine Verletzung am Knochen. Silvia nimmt öfter Aspirin nach dem Spiel, tut meistens irgendwas weh. Und deswegen will Christian noch ein CT machen, denn Aspirin wirkt blutverdünnend. Und je dünner das Blut ist, desto höher ist die Chance auf innere Blutung. Und deswegen will er jedes Risiko ausräumen. Und ja, wie gesagt, Silvia ist sehr vorbildlich, denn sie sagt, sie sind der Boss.
Da gibt's noch irgendwie so die Szene, weil er doch sagt sozusagen, haben Sie noch etwas Zeit? Und sie fragt, wollen Sie mich nach einem Date fragen oder sowas? Da wusste ich nicht so ganz. Also man kann sagen, es war humorvoll, aber es hatte auch irgendwie so eine etwas weirde Note.
Ja, es hatte eine weirde Note, aber dadurch, dass sie beide dann so herzhaft drüber lachen oder so, fand ich's okay dann. Also. Ja. Wir sind bei einer Bandprobe als nächstes, der Band Pink Slip. Und das sind Clara, die Lauri, die wir schon mal gesehen haben, allerdings neue Schauspielerin und auch neue Haarfarbe, jetzt blond statt brünett. Vielleicht ist das auch, wenn man eine Pilzvergiftung hat, ändert man die Haarfarbe. Und wie hieß die Drummerin?
Sabrina.
Sabrina, genau. Und Lauri kriegt einen Anschiss von Clara, weil sie die falschen Töne spielt und dann läuft der Song aber. Ich habe mir hier aufgeschrieben, man muss aber... zwei, vielleicht sogar drei Augen zudrücken, um zu sehen, dass sie nicht wirklich spielen, sondern dass die Musik drüber gelegt ist.
Ja, ja.
Das kann ich jetzt nur dir zeigen, weil das jetzt natürlich nur Podcast ist, aber das ist wirklich so, die Drummerin ist so im Hintergrund, so bewegt so ganz bis in die Hand und man hört so einen richtig fetten Schlagzeugsound. Also Clara macht die ganze Zeit so, aber bewegt die Hände gar nicht, also greift gar keine Saiten. Okay. So. Als der Gesang ist so ein bisschen, also den Gesang hat sie halt lippensynchron gesungen und scheint sie auch selber gesungen zu haben, zumindest ist die Stimme sehr ähnlich.
Ja.
Und der fügt sich auch was den Ton, die Tonabmischung betrifft, ganz gut ein in den Rest, aber der Rest ist schon, also hui. So in der Nahaufnahme sieht man zweimal so Leute greifen, aber sonst naja.
Ja. Ja, das stimmt.
Aber eigentlich ist der Song gar nicht so schlecht. Also.
Ja, genau, also an Lyrikfähigkeit hat sie zugenommen, im Gegensatz zu der Schweinestall-Demonstration.
Ja, jetzt hat sie halt auch ihren Musikstil entdeckt. Jetzt vielleicht eher Rock als Rap.
Kann sein, ja. Stimmt. Genre gewechselt.
Nach dem Ende des Songs sagt Lauri, okay, wir können aufnehmen. Fand ich ganz gut. Das haben wir doch auch mal erzählt. Und dann, der Bruder von Sabrina, der Drummerin, der kann das aufnehmen und schneiden und hochladen, aber er kann nur morgen Vormittag. Dann muss er wieder die Stadt verlassen bis zu den nächsten Semesterferien. Gut, sagt Clara, dann muss eben morgen die Schule ausfallen. Wir müssen liefern. Seit 6 Wochen nichts hochgeladen. Die Leute verlieren das Interesse an unserem Channel. Das kennen wir, Konstantin.
Deswegen wird er jede Woche präsentiert.
Ja. Deswegen machen wir, lassen wir auch immer die Schule ausfallen.
Ja, ich finde ja lustig, dass nur der Bruder hochladen kann. Also generell sozusagen die, also das ist aber vielleicht sogar auch noch, ich weiß gar nicht, welche Generation, 2016.
Oh, also 16 ist jetzt nicht mehr so lang her, ne? Also.
Ja, da geht's, glaube ich, wäre es jetzt schon möglich, dass man das auch sehr. Also da waren auf jeden Fall keine außergewöhnlichen Fähigkeiten mehr nötig, um Sachen zu schneiden oder sowas.
Also 2016 würde ich sagen, hat jeder schnelles Internet, hat jeder mehr oder weniger Zugriff auf YouTube, auf was auch immer, Facebook, Instagram vielleicht auch schon 16.
Ja,
und
ja,
ich glaube, 16 war so eher YouTube-Zeit noch.
Okay. Ja.
Aber dennoch, da kann ja jeder was hochladen. Ja. Also es schafft also gerade diese Generation, diese Medien
affinen,
ja, die mit dem Medium aufgewachsen sind, die werden das hinkriegen.
Ja.
Aber gut, schneiden und so kann natürlich sein, ja. Genau, die Drummerin stimmt zu, dann lassen wir sich die Schule ausfallen, Lori lässt sich breitschlagen und sie machen noch einen Durchgang. Dann sind wir bei Silvia im CT, in der Klinik. Michael Sandmann hat sie eingeschoben, weil es war gerade was frei. Und Christian und Michael reden, während sie in der Röhre liegt, kurz über den in den Ruhestand gegangenen Arzt. Also es gibt keinen MRT mehr in Eisenach, außer hier in der Klinik. Und ja, Michael meint auch, es wird sich hier ganz schön knubbeln in der Radiologie demnächst. Und dann reden sie kurz darüber, dass Lisa unglücklich ist über Michaels vieles Arbeiten. Und ja, Michael fragt, weißt du, was hier los ist? Hinter jeder Topfpflanze steht ein Controller und schaut, ob man nicht zu viel gießt. Das Krankenhaus wird privatisiert und da muss ich dir wohl nicht sagen, was das bedeutet. Christian kennt das. Effizienz und Kostendeckung und Profit sind dann die wichtigsten Sachen und Michael erzählt auch, es gibt 2 Kandidaten für die Stelle des Chefarztes, nämlich ihn und Dr. Westphal. Einer wird's, der andere kann gehen. Und Michael hat nicht vor, zu gehen. Und nebenbei sehen sie noch, das CT sieht unbedenklich aus.
Es ist ja ein kleines bisschen schade, dass es nicht einer von den Leuten ist, die wir schon irgendwie aus dem Krankenhaus kennengelernt haben von früher oder sowas.
Dr. Fuchs.
Dr. Fuchs, oder gab's nicht Dr. Berg. Berger? Berg, genau.
Genau, oder Dr., wie hieß er, Keil. Nee, Professor Keil.
Ja, das hätte ich irgendwie lustig gefunden.
Den du ja nicht gesehen hast, aber...
Dafür hast du ihn ja doppelt einmal auf privat kennengelernt.
aber sonst ist es ja tatsächlich hier eine durchaus fast politische Dimension, die hier angeschnitten wird. So dieses Krankenhaus muss profitabel werden, wird privatisiert, muss die Kosten decken und so weiter. Ich habe dann auch kurz bei mir so gedacht, jetzt könnte man sicherlich eine total politische Diskussion darüber führen, ist das richtig oder falsch. Mhm. Erstmal sieht man natürlich hier die negativen Auswirkungen, dass halt eine ganze Stadt sich mit einem Röntgen, nämlich jetzt mit einem Radiologen im Grunde zufrieden geben muss.
Mhm.
Vielleicht kann man aber auch argumentieren, vorher wurde vielleicht etwas zu viel Geld ausgegeben an unnützen Stellen.
Mhm.
Die Einsparungen sind vielleicht gar nicht so schlecht, aber wer weiß, also jetzt wird es halt wirklich dann sehr weit führend. Also wenn wir jetzt mal gucken, wo wir stehen bei 35 Minuten, ich glaube, da rechnen wir mal 30 drauf, wenn wir jetzt intensiv in das Thema einsteigen. Aber sag ruhig, wenn du was dazu...
Ich wollte nur sagen, das passt natürlich sehr gut zu dieser Figur Christian, der einfach auf alle Politik im Hintergrund keine Lust hat, sozusagen. Der kann sich da natürlich sehr gut profilieren als jemand, der sagt, okay, ich möchte einfach wirklich nur Arzt, Patientin und fertig.
Und kennen ihn halt auch als Krankenhausarzt aus der ersten Folge, wo er sich bewusst dagegen entschieden hat.
Genau, und das passt jetzt natürlich alles besser zusammen.
Das ist wirklich jetzt nochmal ganz verrückt, weil ich glaube, die ersten Szenen in Staffel 1 sind wirklich, wie er da irgendwie gesagt kriegt von irgendjemandem, es wird jetzt nochmal Einsparungen geben und nochmal 2 Betten weniger und so weiter. Und er sagt, so, wie sollen wir das denn alles hinkriegen und so.
Stimmt.
Und jetzt holt ihn das alles wieder ein,
das
10
ist
Jahre
sehr konsequent,
später
oder,
so, oder 12 Jahre später. Abends sitzt die Familie zusammen, wobei die Familie bedeutet mittlerweile Christian, Anna und Paul.
Hat sich also echt viel verändert, ne? Ja.
Und Clara kommt nach Hause von der Bandprobe. Christian meint, sie ist 45 Minuten zu spät. Clara sagt, chill mal. Und sie hat auch die Hausaufgaben gemacht, nimmt einen Joghurt mit nach oben als Abendessen. Und Christian fragt, was geht eigentlich ab? Chill mal und so. Anna sagt, Clara ist 17, nicht Anna ist 17, das wäre creepy.
Ich bin übrigens 17.
Was geht ab? und Christian meint, ja, wenn sie 17 ist, dann kann sie doch mal langsam erwachsen werden. Und er findet es auch unmöglich, dass die Band sich als Mädchenband Pink Slip nennt, rosa Schlüpfer. Und Anna sagt, Pink Slip ist ein Kündigungsschreiben in den USA, daran ist nichts Schlüpfriges. Haben sie bestimmt genauso gemeint. Wie wäre denn ein guter Bandname? Ein Kündigungsschreiben in den USA heißt Pink Slip. Das hat doch gar keine zweite Bedeutung. Das nehmen wir als Bandname. Ich wusste das tatsächlich.
Okay, mir war es nicht bewusst.
Ja, Pink Slip. Paul ist in seinem Zimmer, hat einen Zettel zusammengeknüllt im Rucksack. Ich habe jetzt kurz nicht gesehen, was da drauf stand, aber es war
eine Passbotschaft. Ja, genau, es wurde ihm ja irgendwas zugeworfen, als er so Streber war. Und es scheint so zu sein, dass er irgendwie eine schlechte, also dass ihm irgendwer was Beleidigendes oder sowas geschrieben hat oder was, ja, Vernichtendes. Ja.
Du hast eine 1 plus, haha.
Genau, dabei hast du einen Fehler gemacht und dann steht da irgendwie eine krasse Formel.
Ich habe ja eine 5 statt dir. Ist natürlich wirklich ganz witzig. Also ich erinnere mich noch daran, wie wir früher auch manchmal so als Klasse komplett versagt haben in so manchen Tests oder Klassenarbeiten. Das hatte durchaus auch was, also ich habe mich da nicht nur drüber geärgert. Klar, als Einzelner ist es dann doof, wenn man halt eine 5 nach Hause bringt.
Ja.
Aber wenn so eine Klasse komplett versagt, finde ich, dann ist es fast wieder sowas wie, ja, jetzt zeigen Sie mal was, Herr Lehrer. So, warum haben wir denn jetzt hier alle komplett versagt?
Ja, das stimmt. Da geht man dann raus und wenn es dann heißt, hat die Mannschaft noch Vertrauen zum Trainer, wo man dann irgendwelche Phrasen bemüht, um dann nicht sagen zu müssen, ja.
Also man macht den, wie hieß er, der Österreicher?
Ah, wenn ich was, Hinteregger, wenn ich genau. Sozusagen was Positives sagen soll, weiß ich nichts.
Nee, ich kann nichts Positives bei Ihnen sagen und ich werde nichts Negatives sagen.
Oder so, ja, stimmt.
Dann wird der Trainer ausgetauscht, um nochmal der Lehrer ausgetauscht, um nochmal einen Impuls zu setzen. Lustig.
Wir haben uns nach reiflicher Überlegung erlebt, der hat hier eine Ära geprägt, war hier 3 Jahre Lehrer. Und dann müssen neue Schritte.
Die Schüler dann irgendwie so, ja, wir als Klasse haben es vergeigt. Wir müssen jetzt gucken, den Karren aus dem Dreck zu holen.
Ja, und schön wäre auch, wenn es die Arbeit gut gelaufen ist, hat die Klasse heute auch ihre Arbeit für den Lehrer geschrieben.
Riesen Dank auch nochmal unseren alten Lehrer, der hat hier großen Anteil mit am Erfolg.
Genau.
Herrlich. Also, er hat diesen Zettel und steckt ihn schnell in den Rucksack, als Christian reinkommt und er lernt noch Latein und dann sieht Christian die 1 plus in Physik. Der Test war leicht, meinte Paul. Christian ist trotzdem stolz auf ihn und sagt, sei du auch stolz auf dich. Die anderen Jungs, meint Paul, die denken, ich bin ein Streber. Ach, das ist nur der pure Neid, sagt Christian. Aber Paul möchte trotzdem, dass sie ihn mögen. Christian meint, man kann nicht von allen gemocht werden. Es gibt andere Kinder bestimmt in der Klasse. Ja, da gibt es zum Beispiel Nina. Die ist nett, hübsch und manchmal lächelt sie mich an. Und Christian, naja, dann vergiss die Jungs. Die akzeptieren dich eh nur, wenn du angepasst bist. Und beim Rausgehen sagt Christian zu sich selbst, ich hatte noch nie eine 1. Und Paul ruft hinterher, eine 1 plus. Naja, die schon gar nicht. Wie ist er Arzt geworden, wenn er keine 1 geschrieben hat in seinem Leben?
Das habe ich auch gefragt, ja. So ein schöner, klassischer NC von 1-0. Ja. Und er schafft es, ohne einen jemals an eine 1 gekommen zu sein. Es hat mir auch ganz gut gefallen. Ansonsten, was ich ja schon auch jetzt zuletzt öfter anbringe und dieses, ich finde, Christian bekommt schon auch eine andere Ebene. Es schwingt auch manchmal der alte Christian noch bei ihm durch, aber hier, das ist zu, er hört zu, er ist mitfühlend, er tut seine Emotionen kund und sowas und er gibt ihm irgendwie gute Hinweise oder sowas. Also ich finde ihn da eigentlich auch total auf Augenhöhe so mit dem Kind und ganz niedlich. Also
ja, er hat ihm nicht durch die Haare gewuschelt.
Genau, solche Sachen.
Nee, voll. Also das, was früher auch Johannes in vielen Szenen war, hat Christian jetzt mit übernommen. Das ist eigentlich wirklich auch, tut auch Christian gut.
Ja.
Als Rolle. Ja. Wir sehen Bilder von Eisenach von oben. Die sind jetzt alle in HD auf meinem 70-Zoll-Fernseher. Wirklich sehr schön. Also kann man wirklich sich ansehen. Und auch später sehen wir, glaube ich, nochmal Bilder so von der Stadt, von Kirche und so Einkaufspassagen und so. Das kann man sich echt angucken. Und an der Villa gießt Anna dann Blumen von oben aus dem Fenster. Die Blumen stehen unten auf der Erde.
Das ist mir nicht so aktiv aufgefallen, aber es stimmt.
Aus der ersten Etage. Nee, die Treppe runter gehe ich jetzt nicht. Also.
Ja, hast du recht. Ja.
Und Clara sagt Tschüss und geht in die Schule vermeintlich. Aber nein, sie geht dann in den Schuppen und holt den Bass. Und ja, schwänzte heute, um die Bandprobe zu machen. Nora in der Praxis hat ein Buch über Hunde und liest über Hundemundwinkel nach. Und Christian kommt dazu und fragt, was sie macht. Und Nora sagt, ihre Mundwinkel verraten mir, dass sie irritiert sind. Und Christian sagt, ja, Kunststück.
Oh, sorry. Ich wollte mal kurz nochmal das Blumengießen anschauen. Das,
ja, da ist es schon.
Ja, sehr entspannt.
Nora erzählt, sie macht ein Fernstudium in Tierpsychologie. Und ja, das ist, finde ich, das kommt nicht in den Nora-Koffer. Also Tierpsychologie und Hunde-Körpersprache kann man schon.
Das wäre lustig, wenn wir das jetzt auch als völligen Mystizismus abtun würden.
Nee, Hunde, schon, die gibt's doch gar nicht.
Genau.
Silvia und ihr Freund, / Trainer, also Luis Rubiales, kommen in die Praxis. Ihr ist schlecht und sie dachten, es liegt am Alkohol. Also sie haben offenbar noch gefeiert, aber sie müsste eigentlich jetzt wieder nüchtern sein. Und Christian bittet sie herein. Sie haben eine Flasche Sekt getrunken und Christian ermahnt sie, sie sollte doch nichts trinken, weil sie hat Schmerzmittel genommen. Und ja, sie haben einfach nur das Kind ihrer Schwester begossen, das arme Kind. Und Christian nimmt Blut ab, könnte alles Mögliche sein, aber er hat jetzt nicht irgendwie eine große Diagnose, die jetzt irgendwie dramatisch klingt. Und deswegen kriegt er, oder sagt sie, nee, sagt er zu ihr, dass sie wieder anrufen soll, wenn es schlimmer wird, weil die Schmerzen in der Brust sind besser geworden. Lisa kommt zu Rosalie, also Lisa hat in ihrer Wohnung geduscht und Rosalie sitzt vor dem Fernseher, als sie wieder nach draußen kommt und Rosalie meint, Papa hat's erlaubt und Lisa fragt, wo Papa ist und er ist draußen. Sie geht zu ihm und sagt, es war ausgemacht, dass er sich kümmert. Und Michael fragt, es geht dir doch gut, oder? Stell dir mal vor, das wäre damals gewesen, mit der, als Paul sich aufgehängt hat. Es geht ihm doch gut, oder? Ich habe jetzt nicht hingeguckt, aber doch nichts passiert sein.
Ja, stimmt.
Und Lisa fragt Manuel Neuer mäßig, willst du mich verarschen? Ja. Viel Fußball heute in der Folge.
Ja, stimmt. Ja.
Am Morgen kommt sie nicht vor den Fernseher, haben sie ausgemacht. Und sie findet es scheiße, wenn er sich nicht an die Vereinbarungen hält. Dr. Fast Chefarzt hat mal wieder keine Zeit für seine Tochter. Und Michael meint, sie ist einfach gestresst wegen ihrer Gynäkologievertretung, für die sie durch das ganze Bundesland fährt. Und Lisa meint, ja, es ist stressig, für wenig Lohn herumzufahren und dann sich noch um Rosalie zu kümmern und die Hochzeit, die er wollte, aber die ihm jetzt am Arsch vorbeigeht. Harte Worte, wie gesagt. Michael meint, er wollte sie überraschen und ihr eine Freude machen, damit sie nicht alle 2 Wochen 60 € für Telefonieren am Steuer bezahlen muss. Aber er kann ihr wohl gerade gar nichts recht machen und geht weg und sagt im Weggehen noch, die Bedienungsanleitung liegt auf dem Sitz. Und sie guckt, was er gemacht hat und er hat wohl in den alten Klapperkasten eine Freisprechanlage eingebaut.
Wer findest du, also angenommen, du würdest mir jetzt eine Freude machen und ich meine, der Hinweis auf die Bedienungsanleitung klingt so, vielleicht ist er, ich weiß nicht, ob er schon fertig ist oder nicht, aber findest du, also ist gar nicht so einfach, wenn man jemandem eine Freude macht, die Person hat das nicht, versteht noch nichts von der Freude und macht einen so ein bisschen zur Sau, ob man dann da noch weitermacht oder nicht.
Ich würde es machen, aber
okay, ja, das ist fair. Das erinnert mich daran, das fand ich mal ganz schön. Deswegen muss ich gerade schmunzeln, weil ich war mal einkaufen in einem Laden und der Kassierer hat gesagt, das hole ich kurz hinten aus. Und er meinte, ja, ich suche schon seit längerem das und das und bestell jetzt das. Und dann ist der Kassierer nach hinten gegangen. Und in der Zeit hat sich der Kunde aber mit der anderen Kassiererin angelegt. Also da gab es einfach Stress, weil es ein Missverständnis, oder nicht Missverständnis, aber da gab es kurz Streit. Der erste Kassierer kam wieder nach vorne und hört nur noch. Und dann guckt ihn der Kunde an und sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf diese Bestellung und geht. Und der war so richtig irritiert, weil er dachte, hey, ich habe doch einfach nur die von hinten geholt. Der hatte von dem Streit gar nichts mitbekommen.
Wie in der Sesamstraße so ein bisschen, ne? So wenn einer dazu kommt und was nicht mitbekommen hat. Ich wollte noch sagen zu der Szene, also einerseits fand ich die beiden Schauspieler hier wirklich sehr gut. Also ich würde, wenn wir Marie Salsam mal treffen, würde ich sie auch, wahrscheinlich wird sie die Szene jetzt nicht mehr so im Kopf haben, aber würde ich sie fragen, wie ist die Zusammenarbeit mit Luca Zamperoni? Ja. Weil ich habe da den Eindruck, das ist nicht die allererste Szene, aber es ist schon eine seltene Szene, wo sie zusammen Emotionen zeigen. Mhm. Also klar, Liebe und aber es gibt auch viele Szenen, wo sie einfach nur als Familien nebeneinander gezeigt werden und wenig intensive Emotionen zeigen. Ja. Und so ein offener Streit und auch mit gutem Text, finde ich, fand ich an der Stelle wirklich sehr angenehm in der unangenehmen Nichtigkeit gespielt. Und wem würdest du recht geben?
In dem Ganzen, ja, ich würde schon sagen, das ist ein Missverständnis, über das man am Abend schon lachen kann. Da haben beide irgendwie, es hängt ja ein großer Kontext dran.
Also lachen weiß ich nicht, weil sie hat ihm ja schon Sachen vorgeworfen, die sie offenbar mit sich rumträgt seit längerem.
Ja,
also da ist es zur Explosion gekommen.
Ehrlich, und ich wollte da gar nicht.
Hast du gehört?
Ja, ja. Schwer zu sagen.
Ich glaube, es gibt eine Lösung für mich, und die ist halt, seine Überraschung ist süß gemeint und so weiter, aber dann muss er das Kind mitnehmen. Dann kann er nicht sagen, ich setze das Kind vor den Fernseher und mache schnell meine Überraschung, sondern dann muss er sagen, Rosalie, komm, wir machen eine Überraschung für Mama und wir gehen zum Auto schrauben und du kannst hier kurz ein paar Stöcker sammeln oder sowas.
Ja.
Und nicht das Kind vor den Fernseher setzen, was offenbar ausgemacht ist, dass es nicht gewollt ist am Morgen. Auch wenn er was Schönes für Lisa macht.
Ja, da hast du recht, da ist eine richtige Lösung. Was man ihm aber zugute halten muss, ganz generell, ich habe auch zufällig gerade hier, ist das Bild auch direkt auf ihn, seine Frisur wesentlich besser. Also ab jetzt, ich kann dir sagen, ich finde, er nimmt an Attraktivität immer mehr zu.
Okay. Sagt man ja bei Männern oft, dass sie im Alter attraktiver werden, ne?
Ja, und bei ihm, das jetzt ist auch das einfach stimmiger, so vom Ganzen. Mhm. Ja. Aber auch der Dialog, so ganz generell, auch sozusagen, das ist so, es ist ein Dialog, das wirkt ein bisschen mehr aus dem Alltag herausgefilmt, war auch vorher schon von der ganzen, wo Christian dann Clara fragt, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und es kommt, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und der Ton ist so ein aggressiverer. Das ist kein leerer Dialog.
Und wenn du dich erinnerst, das ist vor einer langen, langen Zeit gewesen, dass ich das gesagt habe, aber wenn du, da habe ich im Grunde gesagt, wenn du immer nur Harmonie zeigst, dann wird das inflationär und dann wirkt das wie Maggi-Tütensuppe oder so.
Ja.
Es schmeckt einfach so intensiv nach Harmonie dann, dass es dann künstlich wirkt.
Ja.
Aber wenn du eben dann ab und zu trotzdem einen Streit zeigst und zeigst, wie die Familie am Ende wieder zueinander findet, dann ist es, finde ich, viel, viel nachhaltiger, viel, viel stärker in seiner emotionalen Tragweite. Ja. Deswegen finde ich es dann eben auch angenehm, wenn man eben sagt, willst du mich verarschen oder es geht ja am Arsch vorbei oder die Bitch oder wie auch immer, weil es dann eben realer wirkt als nicht.
Also, das stimmt, ja.
Paul wird beim Rausgehen aus der Klasse von allen Jungs so ein bisschen am Hinterkopf gestreichelt. Ich glaube, das sollte so Kopfnüsse sein, aber ich weiß nicht, ob das hier irgendwelche Vorgaben gab, dass sie es nicht so doll machen sollen. Auf jeden Fall sieht es sehr süß aus, wie sehen alle so. Es ist wirklich so wie so ein, vor allem der letzte, der dritte Junge, der macht nur noch so mit den Fingern so.
Stimmt.
Und dann setzt er sich alleine hin, um sein Pausenbrot zu essen, und ein Mädchen setzt sich zu ihm, fragt, was er auf dem Pausenbrot hat. Und sagt, er hat Leberwurst dabei. Das findet sie total cool, denn sie hat nur Seitan, einen veganen Fleischersatz. Heißt das Seitan?
Mhm.
Okay. Und schaut mit tropfendem Zahn, kannst du nochmal aufrufen, auf seine Leberwurst. Sie schaut so ganz gierig runter und Paul schlägt vor, ob sie die Pausenbrote tauschen. Und das tun sie dann auch.
Ja, das ist ja Nina, ne? Also die werden wir auch später...
Michael und Christian haben den Bluttest von heute Morgen. Michael ist sehr überrascht, weil Christian ihn schon hat. Und Christian meint, es war irgendwie noch ein Gefallen, der ihm geschuldet wurde. Es gibt ungewöhnliche Ergebnisse, aber nichts Spezifisches. Und Christian fragt, könnte es ein Aneurysma sein? Aber Michael antwortet, die Aorta war unauffällig. Ja, meint Christian auf dem CT, aber er möchte gerne ein MRT machen. Und Michael kommentiert, die Krankenkasse wird sich freuen. Und Christian meint, ja, Krankenkasse ist egal, es geht doch hier um das Wohl der Patientin. Aber Michael ist der Meinung, wenn er ein MRT anordnen würde, dann kann er gleich dann eine Minute später zu den Finanzheinis zum Rapport. Und deswegen, sagt Christian, ist er aus dem Krankenhaus raus. Es geht nicht mehr um die ärztliche Ethik. Und wann kann er denn den Termin haben? Standortwechsel auf den Flur. Michael rennt Christian hinterher. Der Ton ist rauer geworden zwischen den beiden Schnitten und ruft, aber es sind doch nur 3 Tage. Und Christian sagt, du weißt selber, was in 3 Tagen passieren kann. Er braucht es heute. Heute! Michael meint, es geht aber nicht. MRT ist ausgebucht, das einzige Gerät in der ganzen Stadt. Und auch Christian meint, auch das ist so ein Wahnsinn, dass sich 43.000 Leute hier ein einzelnes MRT-Gerät teilen. Michael meint, dafür kann er doch nichts. Nein, aber früher hast du mir geholfen, sagt Christian. Und jetzt rastet Michael aus. Wen soll ich denn vertrösten, damit du deine scheiß Extrawurst kriegst? Du bist nicht der einzige Arzt, der Klarheit bei seinen Patienten braucht. Und ich kann nicht bestimmen, wer wann welches Gerät bekommt. Christian wird sich hinten anstellen müssen, wie jeder andere auch. In Zukunft wird es noch mehr Wartezeiten geben. Kannst dich schon mal darauf einstellen. Christian sagt, bist ja eine große Hilfe. Und Michael sagt, sturer Bock.
Da kommt wieder der alte Christian durch. Also das kann ich sowieso, also dass jemand frustriert ist und da irgendwie kämpft, das kann ich alles total nachvollziehen. Aber es ist ja nun mal wahrlich so, dass also ich finde Michaels Einsatz total richtig stark, auch wie er es emotional klar macht. Und so dieses, wenn Leute sich aufregen, und du dann gar nichts mehr relativieren kannst. Das finde ich immer total nervig. Und er sagt ja sozusagen, genauso wie er es klar sagt, sozusagen, er hat das einzige MRT-Gerät. Und dann wird ihm ja wirklich so, ja, das ist ja sowieso Wahnsinn. Also als ob Michael wirklich verantwortlich für alles wäre. Und das kann ich nicht leiden, weil das auch überhaupt nicht mehr konstruktiv ist.
Mhm. Es ist halt auch das, was wir, glaube ich, seit Staffeln irgendwie sagen, dass es immer sehr leicht funktioniert.
Mhm.
Wie die Strukturen da so sind, ach ja, dann gehe ich halt mal darüber und eine Stunde später habe ich die Ergebnisse und so weiter. Wird jetzt hier mal thematisiert, dass es eben nicht mehr so ist.
Ja.
Und es ist, du hast mich irgendwann mal gefragt, ob Christian, glaube ich, als Figur wächst oder so. Und da habe ich gesagt, er wächst halt für mich nicht wirklich, weil wir die Veränderung nicht sehen, sondern wir sehen ihn nicht sich verändern und sich selbst reflektieren, sondern wir sehen Veränderungen in Etappen. Dass wir halt irgendwie 2-3 Folgen später ist er anders als 2-3 Folgen davor.
Ja.
Und hier sehen wir aber, finde ich, später dann die Reflexion dieses Streits und dass Michael wahrscheinlich recht gehabt hat, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist.
Mhm.
Und dass es jetzt, dass er sich aber nicht darauf verlassen kann, dass es immer so läuft.
Ja.
Weil das ist ja wirklich das Problem, dass er sich an diese ganzen Gefallen, die Michael eben getan hat, immer gewöhnt hat.
Also, ja. Das stimmt. Bock.
Ja. Ja, wieder in der Praxis sagt Christian zu Nora, ob es noch irgendwie eine andere MRT-Klinik in der Nähe gibt. Und Nora meint, es gibt nur die Sportklinik in Erfurt, nichts Näheres mehr. Und darum soll sie dann Silvia anrufen, dass der Termin erst in 3 Tagen ist. Außerdem soll sie einen Tisch für heute Abend 20 Uhr bei Luigi reservieren. Und Christian kommentiert außerdem noch ihre Schuhe, die sie auf dem Tisch abgelegt hat. Also nicht mehr im Schneidersitz auf dem Bürostuhl, wie noch 2-3 Folgen vorher, sondern jetzt mit hochgelegten Füßen.
So, ja.
Ja, und als er weg ist, sagt Nora noch, dass seine Mundwinkel auf Stress hindeuten.
Ganz krasse Erkenntnis.
Abends sind wir dann bei Luigi, es regnet. Und jetzt sind wir also fast schon wieder an der Anfangsszene, weil es regnet. Und Christian und Anna sind im Restaurant und sie sprechen über den Konflikt mit Michael. Und Christian sieht so ein bisschen ein, dass er vielleicht zu hart war. Aber immerhin sind sie heute essen gegangen. Einen Tag, nachdem sie es angesprochen hat, dass sie mal wieder gerne essen gehen wollen würde, so schnell war er noch nie. Und Christian meint, was ist denn mit dem Schottland-Urlaub? Und Anna weist ihn darauf hin, dass 2 Jahre von der Idee bis zur Umsetzung zwischen Idee und Umsetzung lagen. Und Christian sagt, ich bin furchtbar. Aber Anna meint, nein, du bist wundervoll. Aber wenn wir was vorhaben, kommt immer was dazwischen. Und Christian verspricht, heute nicht. Und das Handy klingelt. Aber was ich cool finde, das Handy klingelt nicht mehr mit diesem 2004 Piep-Klingelton, sondern das klingelt jetzt mit so einem, ich weiß gar nicht, mit diesem
Smartphone
digitalen Klingeln, was aber klingt wie so ein altes Telefon. Ja, also Smartphone, ja. Und Anna fragt, ob er nicht reingehen will. Christian sagt nein. Aber was, wenn es was Wichtiges ist? Pech! Christian, geh bitte ran.
Da, also Anna ist auf jeden Fall schon so ein kleines bisschen gewachsen in Bezug auf irgendwie Eifersucht und sich selber nach vorne stellen.
Ja. Ja, es bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man so lange mit einem Arzt zusammen ist. Wir haben es ja gehört von Matthias, dass das manchmal eben so ist, dass man nach Hause fährt und dann direkt auf dem Weg den Kreisverkehr wieder nimmt und nach Hause zur Praxis zurückfährt. Also.
Ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass dadurch, dass sie zusammen wohnen, sehen sie sich auch öfter. Und früher war es, glaube ich, das Doppelding aus ärztlicher Verpflichtung und dann noch irgendwie regelmäßig pünktlich wieder zu Hause sein.
Ja, das fällt natürlich jetzt weg. Wenn sie sich extra verabredet haben und Christian die Verabredung platzen lässt.
Ja.
Ja, also er geht ran, bedankt sich noch, dass er rangehen darf und dann versteinert sein Gesicht. Und wir sind als nächstes bei Silvia, die kaum noch atmen kann und schwere Schmerzen hat. Christian kommt und meint, sie brauchen sofort einen Krankenwagen. Verdacht auf Aortenaneurysma. Und wie gesagt, wir sind wieder am Anfang der Folge in der Szene, diesmal aber im Krankenwagen. Wir sehen verschiedene Maßnahmen, wie sie versuchen, Silvia zu retten, aber auch dieses Mal kommt es zu der Nulllinie. Und wir sehen auch die Perspektive vom Freund aus dem Auto dahinter, der sieht, dass so durch die Rückfenster des Krankenwagens, dass Christian diese ruckartigen Bewegungen der Herzdruckmassage macht und dann, als alles vorbei ist, den Krankenwagen in Zeitlupe wiederum an der Seite verlässt und im Regen steht Und ganz cool hier die Überblende von Christian im Regen zu Christian in der Dusche. Kunst, fast schon Kunst. Mhm. Ansonsten hat mich das diese Einstellung von hinten in den Krankenwagen fand ich auch sehr stark irgendwie. Dass man sozusagen so seine Perspektive, also die Perspektive des Freundes sieht, so weil er ja gar nichts weiß, einfach in dem Auto hinterherfährt und dann hält der Krankenwagen so ominös an und man sieht so, ja, dass da offenbar was passiert.
Ja.
Ungefähr da war's.
Aber, ja.
Ja, und Clara ist noch mit Lauri auf FaceTime. Die Aufnahme ist gut gelaufen. Sie haben bereits über 60 Klicks. Und Lauri sagt, Sabrinas Bruder war süß, oder? Clara meint, ein bisschen alt. Und Lauri meint, Quatsch. Also, das ist was für Lauri. Und Christian kriegt von Anna unten in der Küche was zu essen, aber ist sehr schweigsam und isst auch nichts. Und Anna meint, er hat alles versucht. Christian meinte, das MRT hätte auf das MRT bestehen müssen. Das wäre eine Chance gewesen, Silvia zu retten. Sie hätten Hämatome entdecken können, die auf dem CT nicht sichtbar sind. Als er von Berlin hergekommen ist, da wollte er Zeit mit der Familie verbringen. Er wollte für seine Kinder da sein. Er hatte keine Lust auf den Verwaltungskram im Krankenhaus. Er wollte was verändern und bewegen. Und jetzt fühlt er sich so klein, als säße er in der Falle. Und Clara kommt dazu, weil sie das Essen gerochen hat. Was ist hier los? Mitternachtsparty? Und nein, keine Party. Christian geht vom Tisch weg ans Fenster und schaut raus. Und Anna erklärt Clara, was passiert ist, dass Christian eine Patientin verloren hat. Und Clara sagt zu Christian, es gibt da so einen Song von Tonsteine Scherben. Wenn die Nacht am tiefsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Und sie glaubt, das stimmt wirklich. Kennst du den Song?
Nee, die Band schon. Rio Reiser ja als deren Liedsänger, aber nein, das Lied nicht.
Also mal googeln nachher. An einem anderen Tag sind Clara, Lauri und Sabrina dann bei einer Lehrperson, vermutlich der Direktorin, im Büro und müssen sich erklären, warum sie alle drei gleichzeitig krank waren für einen Tag. Und dass das doch ein Riesenzufall ist, weil sie ja auch alle gemeinsam in einer Band spielen. Und sie sind dann sehr überrascht, dass die Direktorin das weiß. Und die Direktorin meint, wenn sie überall Aufkleber von Pink Slip hinkleben, dann sollten sie vielleicht auf die Videos im Internet verzichten. Sie ist vielleicht keine 30 mehr, aber das bedeutet nicht, dass soziale Netzwerke für sie Neuland sind. Als Zitat für Merkel, von Merkel vielleicht, ne?
Ah.
Das war doch,
Ja, stimmt, dass das Internet für uns alle Neuland ist.
Ja, 2013 war das und, das ist jetzt die Ausstrahlung 16, aber Dreh wahrscheinlich 15, also relativ frisch.
Würde passen, ja.
Also,
das stimmt. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn sie auch irgendwie sowas ist. Nicht, dass das alles für mich Neuland ist. Ich kenne Faxgeräte. Ich weiß nicht, was alles anders
ist. Ich bin auch auf MySpace.
Ja, genau.
Ich habe auch schon mal ein Lied runtergeladen.
Schaut mal meinen Account. Und dann wäre das völlig absurd.
ICQ-Nummer hier. 11 Jahre her mit Neuland. Krass, oder?
Das Zitat, ja. Und ich würde aber sagen, aus meiner Sicht ist das ja ein sehr kluges Zitat. Also es kam in der Situation eventuell, natürlich kam das da so ein bisschen
auch anders gemeint,
naiv daher, aber sozusagen, wenn man so überlegt, diese ganze Diskussion um Social Media und irgendwie auch für Familiendiskussionen mit, leg doch mal das Ding weg und sowas. Und trotzdem ist, also für viele, auch wenn ich viele Leute sehe aus der Generation über mir, die dann irgendwie Sachen fragen, wie das und das technisch funktioniert, ich finde, das stimmt. Also wenn man es nicht so verurteilend sofort werten will, finde ich, da stimmt einiges, wenn man lange drüber nachdenkt.
Ich denke halt, das war so gemeint, dass auch der rechtliche Umgang mit dem ganzen Thema, also was, das ging ja da, glaube ich, um dieses Spionageding der NSA oder so, der rechtliche Umgang mit Themen, die das Internet betreffen, ist tatsächlich Neuland.
Ja.
Und ist ja auch bei KI jetzt gerade wieder Thema.
Ja.
Was kann man jetzt zulassen, wo ist... Bei Internet ist halt oftmals erstmal Wild West, bevor dann Regelungen getroffen werden.
Ja,
und dann das ist eben wirklich Neuland in der Hinsicht. Ja. Dass das Internet 2013 Neuland ist, ist natürlich ein unglückliches Zitat, aber was sie meinte, war ja eigentlich klar, aber klar, wenn man das rauspickt.
Das ist ja auch manchmal, zum Beispiel im Strafrecht, ist ja manchmal, ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade die Rechtsprechung ist, aber ich weiß, dass es vor Jahren damals auch, also ich habe ja in dem Zeitraum damals angefangen zu studieren und dann war das große Thema auch, wo ist der Gerichtsstandort bei Internetkriminalität? Also da, wo jetzt zum Beispiel der Schaden bei einem Vermögensdelikt eingetreten ist oder bei einer Beleidigung zum Beispiel. Und da gab es irgendeinen Prof, der vorgeschlagen hatte, dass man man einfach sagt, dass die Sachen in Deutschland verhandelt werden, die in Deutschland abgerufen werden können. Also, weiß nicht, jemand beleidigt jetzt jemanden und in Deutschland kann man diese Beleidigung lesen, dann wird es in Deutschland verhandelt. Wo man so dachte, dann wird jedes, was alles, was hinterher passiert, wird dann in Deutschland verhandelt. Ja. Also, da an solchen Vorschlägen merkte man, glaube ich, auch noch, dass es da sozusagen viele Sachen neu, genau.
Ja, dann sind Christian und Michael, ach so, nee, wir sind noch gar nicht am Ende dieser Szene. Die Direktorin möchte eine offizielle von den Eltern unterschriebene Entschuldigung haben und meint dann noch, wenn sie 18 sind, dann können sie die Entschuldigungen selber schreiben. Schlimm genug. Und jetzt ab zum Unterricht. Das war eigentlich wirklich eine witzige Regelung, dass man sich selber Entschuldigungen schreiben kann. Das ist ja wirklich wie im Arbeitsleben. Ja. Ich bin krank, hier ist mein Attest, hab's mir selber geschrieben. Also, das ist irgendwie komisch, ne?
Ja.
Christian und Michael spazieren dann vor der Klinik entlang und Michael tut es wirklich leid, dieser Streit. Aber Christian meint schon, in Ordnung, du hattest ja recht. Michael meint, nein, du hattest recht. Ich hätte dein Gefühl ernst nehmen müssen. Und Christian hat nachgedacht über diese ganzen Themen Privatisierung und Wartelisten. Er meint, die letzten Jahre waren glückliche Umstände. Du hast mir mehr Ressourcen in der Klinik ermöglicht und wann immer ich Hilfe gebraucht habe, hast du sie mir gewährt, schnell und unbürokratisch. Michael meint, das wird er weiter tun, wenn es in seiner Macht steht. Und Christian meint, das ist das Problem. Ich habe mich darauf verlassen, dass du mir hilfst. Ich war komplett betriebsblind und jetzt ist meine Praxis auf dem Stand von vor 10 Jahren. Aber die Zeiten ändern sich. Entweder ich nehme jetzt nochmal Geld in die Hand und hole mir ein MRT und vielleicht auch eine Herz-Lungen-Maschine oder ich gebe die Praxis auf und halte dann vielleicht Vorträge. Michael versteht das und er versteht, dass er eine Patientin verloren hat, aber übertreibt er nicht etwas. Und Christian weiß nicht, was er machen soll. Er steht am Scheideweg. Nochmal HD-Bilder der Stadt. Und dann, also hier ist halt diese Einsicht, ne? Also diese Einsicht der Figur Christian, die halt jetzt hier merkt, okay, ja, das war, der Streit hatte schon seine Ursache und ein paar Sachen davon sind schon richtig. Ja. Früher wäre es so gewesen, dass Michael dann zu ihm kommt und sagt, na Christian, wollen wir ein Bier trinken? Und dann wäre der Konflikt vorbei, sowas.
Ja, ja, das ist wahr. Und ich finde auch immer wieder lustig, wie Diskussionen, also das, was man sagt, gilt selten absolut, sondern es ist immer so ein Kontext. Sobald der eine bereit ist, sich zu entschuldigen, kann es der andere auch. Also es wäre jetzt sicherlich nicht so, dass wenn Christian gesagt hätte, siehst du, alles liegt an dir, dass Michael dann gesagt hätte, ja genau, es liegt an mir. Sondern dadurch, dass der eine sagt, du, ich habe da einen Fehler gemacht, kann der andere sagen, nee, du hattest ja recht und sowas. Das finde ich immer ganz interessant.
Ja. Dann sind wir im Garten und Christian hat auch Anna jetzt in die Überlegung mit einbezogen, die Praxis aufzugeben. Und Anna meint, aufhören geht gar nicht, dafür bist du viel zu jung und engagiert. Das hätte ich dir mal damals sagen sollen, als du mit Schiedsrichter aufgehört hast.
Na, oder beim Podcast, wenn ich jetzt einfach sage, du Martin, ich glaube, es war die letzte Folge, aufhören geht gar nicht.
Bist viel zu jung und engagiert.
Genau.
Und du würdest dann sagen, ich bin ja nicht tot, ich will nur was anderes machen, vielleicht Dozent werden oder Ärztekammer oder keine Ahnung.
Podcast-Dozent,
ja. Ja, das ist das, was Christian sagt. Und Anna meint, es stimmt nicht, dass du keinen Schritt weitergekommen bist. Sieh dir allein Clara an, wie sie versucht hat, dich zu trösten. Sie liebt dich sehr. Du brauchst Patienten, weil du helfen willst, weil du heilen willst. Das ist nicht nur ein Job für dich, sondern das bist du. Es ist keine Falle, sondern das ist dein Leben. Auch das werde ich dir dann alles sagen, wenn du aus dem Podcast aussteigst, weil ich wieder Sachen von dir reingeschnitten habe. Christian meint, also habe ich keine Wahl? Und Anna meint, doch, du hast eine Wahl, die Wahl zu investieren und dich unabhängig zu machen von allen Dingen, die dich an deinem Beruf stören. Und diese Worte hallen nach in Christian und er denkt darüber nach. Und später kommt er dann an Claras Zimmer vorbei und sie hat eine CD, da ist der Song drauf, von dem sie in der Nacht gesprochen hat und er bedankt sich sehr. Ich dachte ja hier noch kurz, als sie sich so umarmen und sie dann weggeht, dass er noch das Pflaster spürt und dieses Tattoo entdeckt, aber das ist in der Folge dann kein Thema geworden.
Nee.
Aber wird bestimmt noch.
Oh ja.
So jetzt ein Bassschlüssel, den sie sich tätowiert hat.
Habe ich gar nicht drauf geachtet, was das Tattoo an sich ist, ja.
Deswegen kam ich auch gleich drauf, dass sie Bass spielt, weil sie halt den Bassschlüssel tätowiert hat. Und dann morgens hat Christian den anderen von seiner Idee berichtet, die er jetzt über Nacht entwickelt hat. Den anderen heißt in dem Fall Lisa Michael. Anna sitzt mit am Tisch und Peewee hat sie willkommen zurück. Erste Szene in dieser Folge, erste Szene in dieser Staffel für Mia Wolf. Ganze Folge nicht aufgetaucht, aber jetzt auf einmal doch. Seine Idee ist eine Praxisgemeinschaft und zwar mit Gynäkologie, Allgemeinmedizin, Peewee mit seiner Physiotherapie und Michael vielleicht auch. War mir jetzt übrigens ganz neu, fällt mir jetzt gerade so auf, dass Lisa sich jetzt offenbar vollständig spezialisiert hat auf Gynäkologie.
Ja, irgendwie, sie übernimmt immer klammheimlich so neue, geht immer mehr in die Richtung des Vaters. Also nicht, weil er Gynäkologe ist, sondern sozusagen so auch das Medizinstudium, hatte ich so das Gefühl, war einfach plötzlich da.
Durch die Hintertür, so, genau. So, ja. Ja, und es ist ja zum Beispiel hier im Vorspann auch ein Motiv, das durchaus interessant ist, weil ich glaube, sie sitzt so an so einem Schreibtisch und ist so in Arztkleidung und dann kommt Christian rein und ist auch in Arztkleidung. Da habe ich dann schon gedacht, arbeitet sie jetzt also doch in der Praxis von ihm. Also mal schauen. Und ja, Christian führt die Idee noch ein bisschen aus. Jeder wäre für seinen Bereich eigenverantwortlich. Wir würden uns nur die Infrastruktur und die Praxisräume teilen. Pivi meint, es klingt nicht schlecht. Man könnte sein eigenes Ding machen. Das ist beiden Kindern irgendwie am wichtigsten. Pivi und Lisa wollen beide ihr eigenes Ding machen, so. Aber wollen beide dann trotzdem mit dem Vater gemeinsam eine Praxis eröffnen.
Ja.
Also, das ist komisch, oder? Dass beide Geschwister dann am Ende, also mal gucken, aber dass beide Geschwister dann am Ende gemeinsames Business machen mit dem Vater.
Ja.
Du hattest ja damals schon gesagt, du fändest es schlimm in der ersten Folge, wenn du da wohnen würdest, wo du arbeitest. Ja. Wenn du als Kind sagst, okay, mein beruflicher Werdegang ist so, wir haben uns, also ich war zwar mal Tennisspieler und Lisa war auch mal kurz, was hat sie studiert, Literatur oder so, ja. Oder Sozialwissenschaft, keine Ahnung. Aber am Ende sind wir alle bei meinem Vater in der Praxis gelandet und
ja,
aber also, alle unser eigenes Ding.
Ja, genau. Bei mir jemand, der beim Vater wohnt, oben im Dachgeschoss, dann in die Praxis fährt, wo der Vater der Chef ist.
Stimmt, am Feierabend fahren sie alle auch noch selber zum selben Haus zurück.
Genau, es ist komplett, die hat ja ihren kompletten Alltag sozusagen auf ihn abgestimmt, um dann sagen zu können, Unabhängigkeit war mir wichtig. Irgendwie passt das nicht so ganz, ja.
Lisa meint trotzdem, sie weiß nicht, ob sie sich diesen Schritt jetzt schon zutraut und Michael meint auch, ja, ist ein ziemlicher Schritt, aber Christian wäre ja auch noch da, oder? Klar, sagt Christian, wenn sie was nicht weiß, dann kommt sie einfach eine Tür weiter. Und Anna meint, Christian und sie haben es die ganze Nacht durchgesprochen, aber es gibt noch einen Haken, sagt Christian, wir müssten uns verschulden und zwar richtig amtlich. Er besteht darauf, ein eigenes MRT zu kaufen. Und dabei bleibt es nicht. Räumlichkeiten, Anstellungen etc. Anna meint, es ist ein finanzielles Risiko, weil wenn die Praxis nicht wächst, dann haben wir fast gar nichts mehr. Das ist ja jetzt eigentlich genau der Gegenentwurf, ne? Zu dem, also wächst ist ja auch noch nicht so bleibt, also wenn die Praxis nicht läuft, sondern sie müssen auch noch wachsen.
Ja.
Also
ja.
Das
muss dazu kommen, ja.
Wie gesagt, wie war vorher der
Investieren.
Effizienz und kostengünstig arbeiten und so weiter, wird das A und O sein, ja. Also, oder kosteneffizient arbeiten. Michael meint, ein eigenes MRT ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal und Pivi hätte jetzt gern mal eine Zahl genannt. Christian nennt die Zahl 400 bis 500.000 Euro Minimum, aber er könnte von seiner Altersvorsorge was anzapfen und er hat auch noch ein Aktiendepot. Anna hat ein paar steuerliche Dinge. Die Kinder sollen weitgehend aus dem Risiko rausgehalten werden und Christian fragt, seid ihr dabei? Und wir sehen den Abspann.
Es wird also spannend. ich hätte es noch gut gefunden, wenn er plötzlich vollkommen krude Sachen irgendwie, ja, ich habe auch noch so eine Briefkasten der Firma da und da. Außerdem habe ich auch noch ein paar Wettgeschichten, wo ein paar illegales Zeug irgendwie plötzlich hört man so.
Ich habe von Johannes noch 16 Millionen Euro geerbt.
Ja, genau. Irgendwie so völlig abgedrehte Sachen. Aber ja, also ich bin ja, während wir jetzt so reden, auch ist mir das noch mehr aufgefallen als gestern beim Folgenschauen. Ich bin insgesamt irgendwie gerade ganz froh, weil ich habe trotzdem die Serie als qualitativ besser wahrgenommen, als ich sie sozusagen in der ersten Staffelbesprechung mit dir, das fand ich teilweise schlechter und den Eindruck, der hat sich jetzt nochmal verstärkt, dass es irgendwie ein kleines Upgrade gibt, sowohl von der Bildqualität, aber auch was wir hatten von den Dialogen, sie sind authentischer, sie sind ehrlicher, sie sind direkter. Die Dramaturgie ist vielleicht ein bisschen stimmiger, und ich mag wirklich sehr gerne, dass es sozusagen, vielleicht steht das ja auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dieses, was Christian sagt, zuletzt lief es alles immer so glatt und reibungslos und jetzt müssen wir was Neues anpacken, sonst wird es nichts. So, und dass jemand merkt, okay, es braucht nochmal so eine Art Neuanfang, hat mir wirklich, das hat mir gut gefallen und deswegen finde ich diesen Auftakt durchaus sehr gelungen.
Ja, ich auch. Es werden verschiedene Dinge auch zum Thema gemacht. Also es gibt ja selten den Fall, dass eine Patientin stirbt bei Familie Dr. Kleist.
Ja.
Das ist also ein richtiges Drama, was sich abspielt. Auch ein echtes Drama. Nicht irgendwie, weiß nicht, wir hatten ja schon manchmal so Drama, wo wir beide meinten, oh ja, ordentlich Drama hier drin, ne? So, aber wo es dann eben nicht wirklich echtes Drama war. Ja. Dann gibt es eben Konflikt zwischen den Figuren, die sich echt anfühlen. Dieser Lisa-Michael-Konflikt mal sinnbildlich. Oder eben dieser Christian-Michael-Konflikt, dass er früher jede Ressource bekommen hat von Michael und jetzt sauer ist, weil er es einmal nicht bekommt.
Ja.
So, also wie so ein verzogenes Kind oder ein sturer Bock, wie Michael sagen würde. Und dann gibt es eben sogar noch diese politische, gesellschaftliche Dimension, dass tatsächlich ja kritisiert wird von der Serie oder kritisch behandelt wird, dass Krankenhäuser so auf Profit arbeiten müssen.
Mhm.
Und ja, das ist ja fast eine Aussage, die man vorher fast nie hatte. Also wann hat die Serie schon mal eine Aussage getroffen über irgendwas?
Ja.
Also vielleicht mal über Thema Sterbehilfe oder so, ganz im entferntesten Sinne so.
Mhm.
Aber sonst, ja, selten. Also dieses Medizin-Business, das ist halt Dings, das ist halt zur Sprache gekommen. Und es gibt halt, was ich halt einfach als kleinen Schritt cool finde, es gibt diese Schlussszene, in der sie gefragt werden, sind sie dabei, und natürlich rechnet keiner mit, dass sie dann hinterher nach dem Abspann alle sagen, nö, aber trotzdem cool, dass man sagt, seid ihr dabei und der Abspann kommt, also sozusagen, dass man neugierig ist auf die nächste Folge.
Ja.
Fand ich alles sehr, sehr cool.
Ja.
Was habe ich hier noch geschrieben? Es gab den Mut zur Konzentration auf Wesentliches. Also Inge und Bernd tauchen nur in Briefform auf, kommen nicht vor. Hatten wir früher auch schon mal, dass dann irgendwie in so einer Story noch irgendwelche nebensächlichen Stories über Kuchen backen oder
kommt,
die keinen interessieren.
Ja.
So einfach mal die Konzentration auf die wesentlichen Szenen.
Ja.
Und die Figur Inge und Bernd müssen jetzt einfach auch mal nicht auftauchen, tauchen nächste Woche wieder auf, werden kurz erwähnt, aber so.
Ja. Es ist auch so, genau, es ist auch so, dass das niemand sich vollkommen strange verhält. Also die Leute haben Streit und sowas, aber zum Beispiel wie bei dieser Geschichte um Rosalie, sich nicht um die kümmern, irgendwie ist das eine Sache, die kann man sich so vorstellen, wohingegen ein Bürgermeister, der tagsüber alleine mit der Kutsche durch Eisenach fährt, um seine Schwester zu zeigen, das ist einfach für mich ein absurder Charakter. So. Und deswegen, das war jetzt alles sehr glaubwürdig.
Ja.
Von daher gibt's ein Lob.
Von daher ist natürlich auch die Frage, wer kann denn in dieser Folge, wo sich niemand strange verhält, einen Sushi-Lushi-Dahlmann bekommen?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Starke Überleitung, ja. ich bin auch wirklich gespannt, muss ich sagen, ob ich bei den Dahl-Männern, wie ich sie ja nenne, ob ich da ähnlich, ob es jetzt schwieriger wird für mich, weil ich habe nicht so aktiv natürlich damals beim Gucken danach gescannt, aber wenn sie sich jetzt alle so ein bisschen realistischer verhalten, wird schwieriger. Ich gebe den Dahlmann dieses Mal aber an Clara.
Okay.
Und zwar für ihre, es war alles gut gemeint, sehe ich alles ein, wurde auch später nochmal von Anna irgendwie lobend erwähnt, aber wenn, als Christian da völlig am Boden zerstört ist, kommt sie ja rein, sagt zuerst, ist hier Party, gut, ist ein Missverständnis, ist nicht so schlimm, und dann versucht sie ihn ja mit so einem Lebenshilfesatz oder sowas wieder aufzubauen, und das finde ich völlig unangebracht. Also dieses, ja, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Das hilft einfach keinem Menschen, der, wo es gerade um den Tod ging. Also irgendwie finde ich so, klar, und sie ist auch 16 oder sowas, aber irgendwie habe ich mich da so ein kleines bisschen fremdgeschämt, weil das hatte so ein bisschen was von, ich sag dir ein Zitat und dann ist alles wieder gut.
Mhm.
Irgendwie war mir die Szene sehr, sehr unangenehm.
Mhm.
So, da wüsste ich immer, auch weil, wenn mir Leute so auf diese Art versuchen, irgendwie zu helfen oder sowas, weiß ich immer nicht, wie ich reagieren soll, weil ich so denke, ja, konkret bringt mir das jetzt gerade gar nichts. Also, wenn jemand sagt, hey, du hast du denn alles versucht, dann kannst du, also, oder also, aber sozusagen sofort eine Art Lösung zu haben.
Also, ich möchte es ein bisschen verteidigen, weil du hast es ja selber gesagt, sie ist 17 und sie weiß halt vielleicht nicht, wie man jemanden tröstet, außer mit ihrem eigenen Kosmos, der aktuell eben die Bandmusik ist, und dann hat sie halt ein Bandzitat. So.
Ja.
Ja, also, wird jetzt sicherlich nicht Christian, ist ja auch nicht so, dass Christian sich umdreht, danke, Clara, das hat mir gefehlt, ja, sondern das ist erstmal nur ein, ja, ja, okay, nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis, aber so. Ja. Aber ja, okay.
Lässt du noch durchgehen, gerade so.
Klar, also deine Wahl ist, wenn ja, deine Wahl Clara Kleist ist, du hast ja, ja Clara noch nie gewählt. Also
okay.
Erster Clara, du hast, glaube ich, lange immer Welpenschutz gegeben. Ich ja, habe schon eine Staffel früher immer mal ja, wieder Clara genommen.
Lass es hat ja auch übrigens eine kleine Vorgeschichte dadurch, dass, was ich sehr unangenehm fand, weil ich das so in Familienkonflikten oder Konflikten generell, ich kann es immer bei Konflikten nicht leiden, habe ich, also wenn Leute sich irrational verhalten oder wie bei ihr war es so, da fragt ja ganz am Anfang Christian, was ist eigentlich mit deiner Mathearbeit? Und sie guckt ihn einfach an und geht. Und das fand ich also völlig daneben, weil dann kann sie ja halt sowas sagen wie läuft oder läuft gut oder keine mhm, Ahnung, schreiben wir morgen, ich bin gut vorbereitet, muss ja gar nicht stimmen.
Ja.
Aber zumindest sozusagen, dass man einfach nicht einfach geht, jemand ignoriert, den man anspricht. Und ich glaube, da war sozusagen so dieses erste, was soll das? Und dann, als später dieses Zitat kam, dachte ich so, okay, irgendwie ist sie so gerade so ein bisschen in ihrer eigenen Welt unterwegs und auf eine Art, die ich nicht mag, aber vollkommen richtig, dass es bei einem Urteil würde man trotzdem sagen, bist verurteilt, aber mildere Umstände auf jeden Fall. Also,
okay. Also mein Dahlmann geht an den Tätowierer.
Ach,
denn, wir haben ja nun gerade gesagt, und es wird auch erwähnt, Clara ist 17.
Ja.
Man darf sich in Deutschland tätowieren lassen ab 16.
Ja.
Allerdings zwischen 16 und 18 nur mit der Einwilligung der Eltern.
Ja.
Offenbar wissen die Eltern nicht Bescheid, denn ja, sie versteckt das Tattoo vor Anna.
Ja.
Und der Tätowierer hätte also fragen müssen, wie alt bist du? Vor allem, weil Clara jetzt wirklich noch jung aussieht. Also die sieht jetzt nicht aus wie 25 oder so.
Ja.
Ich finde, die gilt auch ja, noch als 14 durch im Grunde.
Ja.
Sie hätte fragen müssen, wie alt bist du? Und wenn er erfährt, du bist 17, okay, wo ist die Einverständnis der Eltern? Und nicht einfach, ja klar, dein erstes Tattoo, kommentiert er sogar auch noch. Von wegen, na, dein erstes, ja, wird ein bisschen wehtun und so.
Ah, ja.
Und tätowiert einfach drauf los.
Ja.
Da kann er sich in rechtliche Schwierigkeiten begeben.
Ja.
Wird auch seinem Berufsfeld schaden oder zumindest im Ruf seines Berufsfeldes.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend.
Okay, kommt ja. Ich meine, ich habe kurz überlegt, weil es könnte natürlich gut sein, dass sie die Einwilligung gefälscht hat.
Mm.
Aber wenn er sagt, na, dein erstes Tattoo, dann geht's ja eigentlich nicht mehr, oder? Weil wenn sie schon welche gehabt hätte bei ihm, dann hätte, ach so, sie hätte woanders welche sich natürlich holen können, andere Tattoos. Aber also, dass sie jetzt das erste Mal bei ihm ist, sozusagen.
Bei ihm, aber generell. Also, ich glaube, er fragt ja einfach, ist das dein erstes Tattoo?
Genau, nee, ja, genau. Und dann, ist das dein erstes Tattoo bei mir? Nee, okay, also lass ich auch zählen. Wie gesagt, ist ja eh deiner. Ja. Aber kann natürlich sein, dass sie es gefälscht hat. Aber
ja, gut, aber
er fragt so ein bisschen, ich weiß, was du meinst.
Ist halt die Frage jetzt, ne? Ist das dann seine Verantwortung, zu sehen, dass sie es gefälscht hat?
Ja, aber er fragt sozusagen so unbedarft nach, ist das sein erstes, irgendwie, ich kann schon verstehen, er nimmt das so locker irgendwie, ne, als ob es da gar nichts zu.
Wie ist das denn? Ich weiß nicht, wie das juristisch ist, aber ich meine, theoretisch würde wahrscheinlich eine Berufsgruppe von Menschen, die eben Tattoos machen, wäre ja relativ sensibilisiert darauf, dass sowas nicht passiert.
Mhm.
Genauso wie ein Barkeeper wahrscheinlich sensibilisiert darauf ist, nicht unbedingt einen 16-jährigen Schnaps auszuschenken.
Ja.
Und dementsprechend würde ich bei demjenigen trotzdem die Verantwortung suchen, bei dem Barkeeper auch die Verantwortung suchen, wenn ein 16-Jähriger mit einem gefälschten Ausweis Schnaps kriegt.
Okay.
Also, denke ich.
Ja, käme mir jetzt darauf an, wie gut die Fälschung auch ist und sowas. Ja. Ne? Ja. Aber gut, damit ist der Tätowierer, ich kann ja auch sagen, das ist nicht das letzte Mal, dass er, also du bist nicht der Einzige, der auf diesen Einwilligungsgedanken kommt.
Okay. Dann ist die nächste Folge der Familie Dr. Kleist, die Folge 2 der 6. Staffel. Die Folge heißt Eine schwere Geburt. Leider ein kleiner Spoiler in diesem Ausblick. Jetzt, wo die Praxisgemeinschaft beschlossene Sache ist,
ja, ärgerlich,
rutscht Christian doch ein bisschen das Herz in die Hose. Zum ersten Mal fühlt er sich alt. Hat er wirklich noch die Kraft und den unerschütterlichen Glauben an ein gutes Ende, um das Projekt tatsächlich zu stemmen? Während Christian an allen Fronten gleichzeitig kämpft, beschäftigt ihn der Fall einer 24-jährigen schwangeren Patientin.
Da, aber kurze Frage an dich, weil es okay, wir wissen jetzt, die Praxisgemeinschaft wird kommen, aber es gibt ja eine Frage, die noch offen ist, ob Michael dabei ist, weil er sagt ja eventuell sogar Michael, was glaubst du? Aber das wäre dann och, wirklich, dann doch, können sie die Praxis auch eigentlich zu Hause aufmachen.
Ja, das also stimmt, aber es wurde ja schon der Brotkrumen gestreut, von wegen, entweder wird der Chefarzt oder er ist raus.
Ah, ja.
Also, warum nicht?
Okay.
Ja. Warten wir es ab. Die ganze Familie in einer Praxis.
Alle geschlossen morgens, ja, im Auto hin,
das,
alle geschlossen.
Und unten die Praxiskantine macht Inge, Bernd macht den Fitnessraum.
Ja, und eins oben drüber ist Anna mit ihrer
Kanzlei.
Genau. Und jetzt fehlt nur noch, dass Paul da auch in die Schule geht.
Paul hat, genau, und
bricht ab wegen seiner ganzen Einsen schon, hat er schon mehr Einsen als Christian.
Macht jetzt schon das Physikstudio auf nebenbei noch. Ja. Genau. Nee, läuft doch, die Familie läuft.
In der Familie läuft.
Ja, so. Bei uns läuft's auch, und zwar nächste Woche weiter.
Stark.
Mit der schweren Geburt, die dieser Podcast nicht mehr ist. Mittlerweile flutscht es.
Oh. Gott, Gott, oh Gott. Wir sagen mal nicht, was du jetzt als Getränke nehmen
willst. Ich habe nichts mehr. Also alles leer.
Ah, okay. Ja, ja, dann.
Gut. Wir hören auf. Konstantin hat den Knoblauchgeruch jetzt genug gerochen von meinem Atem, und wir hören uns dann nächste Woche wieder über Internet. Das ist dieses neue, das Neuland. Das Netz, wir machen es über Netz immer.
Wir sind noch 30, deswegen nutzen wir das. Und wobei, wir sind jetzt beide nicht mehr, aber
Nicht rund 30,
genau,
aber.
Ja. Von daher sind wir auch noch viel im Internet aktiv und nutzen das.
Ja, so ist es.
Und also,
ihr seid auch im Internet aktiv, hört euch die Folge an. Und nächste Woche dann die nächste und dann die übernächste. So geht's für immer weiter. Bis zum, wie lange machen wir es eigentlich noch hier?
Sehr 64 Wochen. Ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr.
Also bis Anfang, nee, bis Mitte 25.
Ja, läuft das.
Könnt ihr euch noch freuen auf weitere Folgen. Und dann mal gucken.
Dann schauen wir mal, was passiert.
Schon langsam mal, überlegen, was wir da machen.
Da können wir überlegen, und ich meine, da muss man jetzt auch sozusagen langsam investieren. Wir drücken jetzt hier gerade aus, und wir müssen neu investieren, und ich sag mal, für einen neuen Podcast würde ich auch ein MRT-Gerät anschaffen.
Ansonsten ist der Podcast irgendwann auf dem Stand von vor 10 Jahren.
Exakt, wir können es nicht einfach immer auf unsere Hörer und Hörer verlassen.
So.
Von daher, genau, schauen wir mal die Entscheidung, ob wir alle mitziehen weiter. 500.000 wird es kosten, ungefähr als Zahl.
Machen wir eine Podcast-Gemeinschaft.
Genau. Macht's gut. Ich zeige gerade schon das Peace-Zeichen durch ein Mikrofon, aber uns gibt ja gar keiner zu. Ciao. Genau, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss.
Ciao.
Wie lange hatten wir jetzt? War nicht kurz, ne?
War nicht kurz, aber war auch nicht ewig lang. Was haben wir? Ich glaube, 7 Minuten haben wir vorher gequatscht noch, oder 5 oder so. Also 1,20 ungefähr. Bisschen was fliegt noch raus. Also.
Alles, was du sagst, Konstantin.
Alles Lustige.